This is Radio
SV Waldheim Mannhof. Ne, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer außerordentlichen Pressekonferenz des SV Waldhof Mannheim hier im Hotel Maritim. Gleich eine Anzunehmen vorweg. Wir bitten diejenigen Damen und Herren, die jetzt nicht für die Presse hier sind, den Raum zu verlassen, sondern für eine reine Pressekonferenz, also für Pressevertreter. Es wäre lieb, wenn Sie dieser Aufforderung Folge leisten würden. Dann vorweg auch eine andere Mitteilung noch. Ich habe soeben mit dem Herrn Schall gesprochen, dem Verdienstmitglied für den Bereich Jugend. Herr Schall und Herr Spagerer haben ihre Teilnahme abgesagt mit der Begründung, dass sie keine Einladung von der Präsidiumsspitze für diese Pressekonferenz erhalten haben. Deshalb werden die Personen Schall und Spagerer nicht an dieser Pressekonferenz teilnehmen. Wir haben diese Pressekonferenz ein wenig untergliedert. Einmal geht es in der ersten Linie um die Interessen des SV Waldhof Mannheim und dementsprechend um einen Lagebericht, der unter anderem natürlich die wirtschaftliche Situation schildert des SV Waldhof Mannheim, wie auch natürlich Einlassungen zu der momentan vorhandenen Problematik im Rahmen der Präsidiumsspitze bzw. im Präsidium und auch Einlassungen zu dem Bereich der Infrastruktur Waldhof Mannheim, da insbesondere das Jugendförderzentrum. Im zweiten Teil werden dann die Präsidiumsmitglieder Volker Körn und Mario Nöll selber Einlassungen treffen zu den vergangenen Wochen getroffenen Behauptungen von Dritten hinsichtlich ihrer Personen. Und ich würde vorschlagen, dass der Dr. Nöll anfängt, eben mit diesem Lagebericht zum SV Waldhof Mannheim hier im Bereich der wirtschaftlichen Daten und Fakten.
Ja, gut. Der Verein befindet sich aktuell in einer Liquiditätskrise, obwohl nach den Vereinsergebnissen der letzten Jahre jeweils positive Ergebnisse zu bilanzieren waren. Wie gesagt, es ist eine ausschließliche Liquiditätsproblematik, die damit zu tun hat, dass wir hier schon als wir im Oktober 2007 hier das Amt übernommen haben, eine Situation vorgefunden haben, in der 1,5 Millionen Euro fällige Verbindlichkeiten waren, dazu jedes Konto gepfändet oder auf Null oder im Minus. Dazu ein 2,4 Millionen Euro Etat, der zu dieser Zeit nur rudimentär zu maximal 60% gedeckt war. Das war die Situation, in der wir hier angetreten sind. Wir haben es dann, wie auch immer, geschafft, die Kuh der drohenden Insolvenz damals im September 2007 vom Eis zu bekommen. Ich habe damals ein Darlehen besorgt für den Verein und damit einen Teil der Verbindlichkeiten decken können. Und der Rest wurde uns dann langfristig gestundet zu Einzelheiten. Dazu gehe ich später noch gesondert ein. Auf jeden Fall konnte dann das Jahr überstanden werden, sogar sportlich erfolgreich. Es wurde die Regionalliga-Qualifikation geschafft. Mit dieser Qualifikation haben sich sehr, sehr viele Verträge automatisch zu erneut besseren Konditionen automatisch verlängert, sodass unser Handlungsspielraum auch schon im Sommer, was jetzt den laufenden Etat und damit auch die etwas missliche Liquiditätssituation angeht, zu 90% nicht in unserer Hand lag. Aber wir waren zuversichtlich und sind es auch immer noch, dass wir alles Menschenmögliche gemacht haben, um das Schiff gleichwohl auf Kurs zu halten. Und wir gehen auch nach wie vor davon aus, dass uns justiziable Zusagen, juristisch handfeste und verwertbare Zusagen, valide Geldzusagen zustehen. Und wir, wenn hier alles nach Recht und Gesetz abläuft, wovon ich ausgehe, da wir immer noch hier in einem Rechtsstaat leben, ich davon ausgehe, dass Waldhof Mannheim aus eigener Kraft hier aus dieser Situation herauskommen kann. Und aber natürlich hat die Ertragssituation auch hausgemachte Ursachen, die auch mit einer Verfehlung gewisser Sollzahlen im einnahmerelevanten Bereich zusammenhängen, die auch diese Krise mit natürlich verschärft haben. Aber auch dazu gibt es Hintergründe und Erklärungen, auf die ich später eingehen werde. Wie dem auch sei, ist es nun so, dass dieses Liquiditätsproblem entstanden ist. Es ist auch vor wenigen Wochen in die Öffentlichkeit gekommen. Auf der anderen Seite ist es so, dass noch liquide Mittel uns zur Verfügung stehen auf einem Treuhandkonto. Diese Mittel sind aber im Moment, jedenfalls für mich, nicht verfügbar. Diese Mittel würden aber die Liquidität kurzfristig wiederherstellen und nach unserer Rechtsauffassung besteht auch ein Anspruch auf Freigabe dieser Mittel, also diese Zurückhaltung dieser Mittel ist nach unserer ganz klaren juristischen Einschätzung rechtswidrig. Möglicherweise hängt das damit zusammen, dass, wie schon gesagt, die hier sitzenden Personen in der Vergangenheit sich geweigert haben, gewisse Bedingungen zu akzeptieren, die auch nur höchst teilweise in Zusammenhang stehen mit dieser Darlehensgewährung und dementsprechend da ein unangemessener Druck deswegen ausgeübt wird und man eben möglicherweise denkt, man könnte uns hier mit einem Zurückhalten gewisser Mittel in eine Insolvenzgefahr drängen und dann unter diesem Druck möglicherweise das Präsidium doch zum Rücktritt zu bewegen. Aber wie schon mal gesagt, es gibt demokratische Gepflogenheiten. Wer mit meiner Amtsführung nicht zufrieden ist, der kann eine Unterschriftenaktion im Mitgliederbereich starten und dann ein gewisses Quorum erreichen und dann darauf aufbauend eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen und da den demokratisch gewählten Präsidenten mit 2/3 Mehrheit abwählen. Alles andere ist, wie gesagt, am Rechtsstaat vorbei, geht in Richtung Nötigung und andere hässliche Dinge, auf die ich auch noch später eingehen werde. Nun kommen wir dazu, wie das aktuelle Präsidium gedenkt, diese missliche Lage aufzulösen. Wie schon gesagt, wir haben das seit mehreren Monaten so auch auf uns zukommen sehen, dass möglicherweise diese Gefahr besteht, dass da möglicherweise sich nicht an gewisse Zusagen gehalten wird und entsprechend haben wir nach Kräften vorgebaut und nicht zuletzt aus diesem Grund von vor einigen Monaten den Herrn Dr. Scharrer hier als Berater hinzugezogen, der einen gegenständlich beschränkten Auftrag jedenfalls ursprünglich hatte, der darauf abzielte, hier eine Ausgliederung des Vereins in eine Kapitalgesellschaft vorzubereiten, ganz einfach, um mehrere Möglichkeiten bei der Akquise neuer liquider Mittel zu haben. Es ist heutzutage schwierig, über Sponsoring oder Mäzenatentum Geld an Land zu ziehen. Die Finanzkrise tut da ihr Übriges. Sponsoring-Etats von Unternehmen werden eher zurückgefahren und dieses Mittel oder Instrument über die Ausgabe von Gesellschaftsanteilen, liquide Mittel einzuwerben, hat mehrere Vorteile für die verschiedenen Investoren. Sie bekommen eine Gegenleistung in Form von Gesellschaftsanteilen, die sie in ihrer Bilanz aktivieren können. Das heißt, es ist anders als beim Sponsoring, wo einfach Geld ausgegeben wird, was dann weg ist, sondern da geht es um ein Geschäft, da bekommt man eine Gegenleistung dafür, wie schon gesagt. Die kann man dann flankieren mit Sachdividenden, etwa in Form von Werberechten und anderem, sodass man da durchaus interessante Geschäftsmodelle als Fußballverein anbieten kann. Der Verein Waldhof Mannheim ist entgegen allen Unkenrufen und entgegen allen Versuchen, den Verein schlecht zu reden aus dem eigenen Präsidium, ein hochinteressanter Verein für Investoren. In den letzten 2,5 Jahren sind insbesondere dank meiner Initiative ca. 5 Millionen Euro in Fußballinfrastruktur in Mannheim geflossen. Mannheim ist ein hochinteressanter Wirtschaftsstandort, der 7. größte Wirtschaftsballungsraum in Deutschland. Und welche Fußballbegeisterung hier in Mannheim möglich ist, hat nicht zuletzt auch hier das Gastspiel von Hoffenheim in den letzten Wochen gezeigt. Darauf gehe ich auch später noch im Einzelnen ein. Dieses Gastspiel ja, hat gezeigt, eben, wie groß die Fußballbegeisterung ist. Und dieses Gastspiel ist eben jetzt beendet. Hoffenheim spielt demnächst ca. 60 Kilometer entfernt. Das ist, das wissen wir hier aus der Tradition, eine ideale Schlagdistanz, um hier eine gesunde sportliche Rivalität aufzubauen. Das ist auch letztlich das Salz in der Suppe für einen Fußballverein. Wie gesagt, Kaiserslautern ist ähnlich weit entfernt von Mannheim, wie dies Sinsheim in Zukunft sein wird. Und ja, was ich hier sage, wird nicht zuletzt bestätigt durch eine jüngste Studie der Universität Essen-Duisburg, eines Herrn Professor Kollmann, der zu dem Ergebnis gekommen ist, dass Waldhof Mannheim zu den 5 interessantesten Fußballinvestments dieser Tage gehört. Es ist der einzige Verein aus der 4. Liga in Deutschland, der in dieser validen wissenschaftlichen Analyse derart gut abschneidet. Wie schon gesagt, das hängt insbesondere zusammen mit den Investitionen, die wir hier haben. Jeder Euro, der hier investiert werden kann, der kann in Fußballspieler, also in den Sport, in den grünen Rasen investiert werden, in Tore, wie es so schön heißt. Das ist hochinteressant für Investoren und nicht zuletzt deshalb stehen wir auch aktuell mit namentlich 5 verschiedenen Investoren in konkreten Verhandlungen. Und es verwundert doch schon sehr, dass ausgerechnet in einer solchen Lage, wo wissentlich dieser Verein auf dem Sprung steht, hier wieder eine gute Rolle, eine unabhängige Rolle in Fußballdeutschland zu spielen, aus den eigenen Reihen angefangen wird, den Verein schlecht zu reden, den Verein in eine Rolle zu treiben, nach außen darzustellen, als wäre allein ein Dietmar Hopp hier in der Lage, diesen Verein zu retten. Ja, da wird gesagt, welches Interesse soll er haben, hier diesen Verein zu übernehmen. Ja. Und wie gesagt, ich denke, da kann man auch 1:1 dann zusammenreimen. Ja. Möglicherweise ist da die Angst, vielleicht hier eine Konkurrenz im eigenen Land, würde ich schon fast sagen, in der eigenen Region, denn es kommt einem ja schon manchmal so vor, dass so eine Konkurrenz hier nicht erwünscht ist. Ganz klar, so fühlt es sich an. Und wie gesagt, ich werde das alles im Einzelnen auch noch später mit Fakten unterlegen. Ich hoffe, Sie haben alle genügend Zeit mitgebracht. Es geht hier nicht von einer Sekunde auf die andere. Wie schon gesagt, es werden Gespräche geführt mit Investoren und das geht alles nicht von heute auf morgen. Insbesondere ist so eine Ausgliederung in einem Traditionsverein ein längerer Prozess. Dieser Prozess ist, wie gesagt, eingeleitet worden. Es sind verschiedene satzungsändernde Beschlüsse aufgesetzt worden. Die müssen demnächst noch durch eine Mitgliederversammlung und dann soll es hier in Zukunft in eine bessere Richtung gehen. Nichtsdestotrotz ist das größte Problem, nun kurzfristig die Liquidität zu sichern. Wie schon gesagt, ist eine Maßnahme dieses Sanierungsdarlehen, was wir in den letzten Tagen auch nach wochenlang 10 Verhandlungen und Anstrengungen, die insbesondere auch meine Person unternommen hat, zur Verfügung gestellt worden. Das gilt es nun erstmal frei zu bekommen. Und daneben sind wir daran, Einsparungen vorzunehmen in verschiedensten Bereichen. Wir sind dabei, die Personalkostenstruktur zu senken. Nur das geht nicht einseitig. Wir sind ein Fußballverein, der im Spielerbereich ausschließlich Zeitarbeitsverträge abgeschlossen hat. Zeitarbeitsverträge, das wissen Sie, die kann man nicht einseitig betriebsbedingt kündigen, sondern man kann hier allenfalls mit den Spielern verhandeln über gewisse Gehaltsverzichte oder Stundungsmodelle oder Ähnliches. Aber leider sind diese Gespräche bislang nicht sehr ergiebig gewesen, aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, wie man Personalkosten einsparen kann. Zu denken ist in der Winterpause sicher daran, wenn nicht kurzfristig hier uns noch von dritter Seite geholfen wird, finanziell, durch Spielereinsparungen, durch weitere Kostensenkungen in weiteren Bereichen wie die Stadion, Druckkosten oder Ähnlichem noch gewisse Einsparungen hier zu vollziehen. Und wie gesagt, da sind wir auch schon dabei und werden das jetzt auch, nachdem der letzte Ball für dieses Jahr gerollt ist, dann ab sofort in Angriff nehmen, hier noch zu tun, was zu tun ist. Und ja, das ist im Moment die wirtschaftliche Lage, in der sich der Verein befindet. Wie schon gesagt, ein Liquiditätsproblem ist 30.06. ein kurzfristiges Liquiditätsproblem dadurch bedingt, dass Mittel, die an sich zur Fortführung des Vereins dem Verein überlassen worden sind, im Moment durch einen Treuhänder zurückgehalten werden und auf der anderen Seite eben diese Investorengespräche, die schon sehr, sehr weit, um nicht zu sagen, kurz vorm Abschluss standen, als eben dann diese Querelen an die Öffentlichkeit getreten sind und sich leider auch ein Investor da ja, irgendwo von uns falsch informiert sah, hintergangen sah, weil wir natürlich immer erzählt haben, hier läuft alles super, dem Verein geht es top, das Präsidium ist hält zusammen, ist unangefochten und dann landet dieser Mensch hier und genau an dem Tag haut dann die Presse da solche Dinge raus, beziehungsweise nicht die Presse ist ja nur der Mittler der Nachricht, nein, es kommt aus dem eigenen Präsidium und das ist, sowas habe ich, wenn ich mir nie erträumen lassen, dass sowas möglich ist und ja, ich kann darüber wirklich auch jetzt noch eigentlich nur mit dem Kopf schütteln, was da passiert ist. Aber wie gesagt, wir kämpfen weiter und wie schon gesagt, es gibt nicht nur einen Investor, sondern da hat auch der Dr. Schaar wirklich seine Hausaufgaben gemacht und ist unheimlich rührig, hat ein tolles Konzept vorgestellt und ausgearbeitet und das ist, wie gesagt, an verschiedene Investorengruppen bereits gelangt und weitergegeben und da sind auch Gesprächstermine noch für dieses Jahr, Anfang nächstes Jahr, im Januar anberaumt und da sind wir sehr, sehr zuversichtlich, dass wir da eine Lösung hinbekommen, sofern wir jetzt diese kurzfristige Liquidität in den Griff bekommen. Das ist mal das zur wirtschaftlichen Lage im Moment.
Ich würde vorschlagen, wir gehen trotzdem weiter gleich zur infrastrukturellen Lage. Das ist auch ein kürzerer Passus. Und danach, nach diesem ersten Teil, was die Situation im Verein angeht, auch dann eben Fragen zulassen, eben und die entsprechende Rede und Antwort stehen.
Ja, wie das auch ja mittlerweile durch die Presse gegangen ist und öffentlich geworden ist, wurde dem Präsidium, wobei man kann hier immer nur wieder von Teilpräsidien im Moment reden, also wurde mir eben dem Präsidenten des Vereins vor 3 Wochen ein Vertragsentwurf zugeleitet, der betrifft das Jugendförderzentrum am Alsenweg. Und ja, in diesem Vertrag geht es darum, die Jugendabteilung des SV Waldhof auszulagern auf den Verein Anpfiff ins Leben e.V. Und wir haben hier mal auszugsweise ein paar Klauseln für Sie abgedruckt, auch im Rahmen dieses Handouts. Und die lese ich jetzt einfach mal vor. Ich denke, dann kann sich da jeder auch ein objektives Bild machen. Es beginnt erstmal unverfänglich damit. Anpfiff ins Leben führt unentgeltlich für den SVW, dessen Jugendabteilungen, Sie brauchen das nicht mitschreiben, Sie bekommen das als Handout später zum Nachlesen. Also Anpfiff ins Leben führt unentgeltlich für den SVW, dessen Jugendabteilungen und betreibt den Jugendförderstützpunkt Waldhof Mannheim. Er besorgt alle Geschäfte für den SVW, die damit im Zusammenhang stehen. Anpfiff ins Leben und der SVW werden im ersten Quartal eines jeden Jahres einvernehmlich ein Budget aufstellen, das die Einnahmen und Ausgaben für die Nachwuchsabteilungen und den Förderstützpunkt für die folgende Spielzeit umfasst und immer ausgeglichen sein muss. Bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet Anpfiff ins Leben verbindlich. Anpfiff ins Leben haftet nur, soweit seine Organe, Vertreter oder Erfüllungsgehilfen dem SVW oder einem Dritten in Verrichtung der ihm übertragenen Tätigkeit vorsätzlich einen Schaden zufügen. Dritten gegenüber stellt der SVW Anpfiff ins Leben von einer Haftung frei. Anpfiff ins Leben wird beauftragt, über das Budget und etwaige Spendenauszahlungen jeweils die Abstimmung mit potenziellen und tatsächlichen Spendern und Förderern herbeizuführen. Die Projektverantwortlichen können gegen ihren Willen nur abberufen werden, wenn für die Person des Nachfolgers die Zustimmung des jeweils anderen Vertragspartners vorliegt. Der SVW erteilt Anpfiff ins Leben Vollmacht, das arbeitsrechtliche Direktionsrecht für folgende Mitarbeiter auszuüben. Punkt, Punkt, Punkt. Der SVW bevollmächtigt Anpfiff ins Leben die jährliche und die unterjährige Abstimmung über das Budget mit der Dietmar-Hopp-Stiftung GmbH herbeizuführen. Der Vertragsentwurf, wie gesagt, in dem keine konkreten Zahlen drin sind. Ich habe jetzt aus der Zeitung entnommen, dass da als Gegenleistung 2,2 Millionen Euro im Raum stehen. Für welchen Zeitraum auch immer. Eine solche Gegenleistung ist in dieser Vertragsurkunde nicht drin. Da ist auch nichts zu Budgethöhen oder Ähnlichem. Es ist also eine reine mündliche Zusage, die angeblich dahinter steht. Aber auf mündliche Zusagen komme ich später noch gesondert und im Einzelnen zu sprechen. Dieser Vertragsentwurf führt nach Auffassung der Präsidiumsmitglieder Mario Nöll und Volker Körner zu einer faktischen Ausgliederung der Jugendabteilung auf einen Dritten, welche nur die Mitgliederversammlung festlegen kann, da es sich hierbei faktisch um eine Satzungsänderung handeln würde. Die Vertragslaufzeit dieses Vertrags würde bis 2015 ohne Kündigungsmöglichkeit gehen. 6 Jahre oder 6,5 Jahre sind im Fußball, was ein Tagesgeschäft ist, eine halbe Ewigkeit. Wer weiß, was in 6 Jahren ist, ja, in 6,5 Jahren ist. Das ist, wie schon gesagt, in dem Gegenentwurf, den wir dann zeitnah aufgesetzt haben, es ist also auch eine schlichte Unwahrheit, dass Hans-Jürgen Pohl in einer, der CEG-Vorsitzende Pohl in einer Pressemitteilung behauptet, wir hätten diese Verhandlungen nicht aufgenommen oder den Ball nicht aufgenommen. Ich habe bereits einen Tag später, nachdem mir der Entwurf zugelassen worden ist, per E-Mail geantwortet, habe meine Bedenken gegen diesen Vertrag klar zum Ausdruck gebracht. Danach, in der Folge, haben wir Dr. Scharrer gebeten, einen Gegenentwurf aufzusetzen, der nach seinem objektiven Verständnis eine Kooperation auf Augenhöhe und damit eine Konformität mit Satzungsbestimmung, Vereinsrecht und nicht zuletzt DFB-Statuten gewährleistet. Hierzu muss man wissen, dass der Betrieb eines Jugendleistungszentrums eine Lizenzerteilungsvoraussetzung spätestens für die zweite Liga, aber möglicherweise sogar demnächst auch schon für die dritte Liga ist, eine harte Lizenzerteilungsvoraussetzung. Ob unter diesen Umständen der Betrieb das Leistungszentrum noch dem SVW zuzurechnen ist, muss angesichts dieser Formulierung in dem Entwurf nachdrücklich bestritten werden, denn es steht da ausdrücklich drin, den Betrieb übernimmt Anpfiff ins Leben, womit der SVW nicht mehr Betreiber eines Jugendförderzentrums wird. So, an diesen Vorgaben gemessen wurde sodann ein Vertragsentwurf, Gegenentwurf von Dr. Scharrer aufgesetzt und zeitnah Präsidiumsmitglied Schall zugeleitet, der dann bestätigte, allen Präsidiumsmitgliedern, der dann auch bestätigt hat, dass er das weitergeleitet hat an Anpfiff ins Leben. Das muss so um den 5.12. gewesen sein und seitdem haben wir von Anpfiff ins Leben diesbezüglich nichts gehört, korrigiere mich, nichts gehört bis dahin. Vor diesem Hintergrund verwundert es, wie gesagt, schon sehr, wenn da eben Herr Pohl diese gegenteiligen Tatsachenbehauptungen aufstellen. Steht hier auch nochmal hier schwarz auf weiß in unserem Netzwerk, also die vom jetzigen Projektverantwortlichen Hans-Jürgen Pohl in der Presseerklärung genannte Information, 2,2 Millionen Euro würden da garantiert fließen. Wie gesagt, haben wir aus der Pressemitteilung von Herrn Hans-Jürgen Pohl erfahren. So, dann kommen wir, wenn ich hier überleiten darf, von der infrastrukturellen Situation auf die vereinsrechtliche Lage. Es wurde vielfach ja auch in der Pressemitteilung des Herrn Schall verlautbart, dass im Präsidium eine Pattsituation wäre und der Verein damit handlungsunfähig wäre, weshalb umgehend das Präsidium zurücktreten sollte und den Weg für Neuwahlen freizumachen. Unabhängig davon, dass es demokratisch, dass die demokratischen Gepflogenheiten, die das Vereinsrecht vorsieht, anders aussehen. Und ich darf auch hier die Behauptung entkräften, dass der Verein handlungsunfähig ist. Denn noch bevor das geschehen konnte, hat der Verein am 4.12. einen neuen Geschäftsführer eingestellt. Damals war Grundlage ein Präsidiumsbeschluss, ein Präsidiumseilbeschluss, der herbeigeführt worden ist, zwar nicht durch eine ordentliche Präsidiumssitzung, aber da die Zeit, wie gesagt, eilte, da sich der ehemalige Geschäftsführer Andreas Leib schwerwiegendste Verwerfungen und Fehler und Vertrauensbrüche gegenüber dem Präsidium hat zu Schulden kommen lassen, die keinerlei Aufschub in Ansehung seiner Kündigung mehr erlaubt hätten, habe ich diese Eilentscheidung herbeigeführt, einen neuen Geschäftsführer einzustellen, umgehend. Dieser Geschäftsführer ist Herr Jürgen Scherer, der auch hier im Raum ist, den wir an sich auch heute noch vorstellen wollten, aber das verschieben wir auf eine spätere Pressemitteilung. Der Mann ist seit 15 Jahren im internationalen Sportbusiness tätig und spricht 5 Sprachen, hat ein sensationelles Format und hier auch schon erste Eindrücke, sowohl bei den Spielern als auch auf der Geschäftsstelle hinterlassen. Er wird diese Lücke mehr als nur adäquat schließen, aber was ich damit sagen will, seiner Anstellung liegen 3 Präsidiumsstimmen zugrunde, meine, die von Herrn Fürner und als drittes die von Herrn Johannes von Mikulic-Radetzky, unserem zwischenzeitlich im Nachgang zurückgetretenen Geschäftsführer, der mich zuvor aber rechtswirksam für alle Handlungen dieses Vereins bevollmächtigt hatte, insbesondere für Abstimmungen im Rahmen von Präsidiumsbeschlüssen. Diese Vollmacht ist auch nicht etwa angefochten oder zurückgezogen worden, sondern einfach nur ein paar Tage später mit Wirkung für die Zukunft hinfällig geworden durch seinen Rücktritt. Das ändert aber vereinsrechtlich nichts an der Wirksamkeit dieser Anstellung. Und unser Geschäftsführer ist, wie sich das auch gehört, selbstverständlich von uns mit einer umfassenden Handlungsvollmacht ausgestattet worden in diesem Vertrag. Das heißt, der Verein SV Waldhof Mannheim ist bis auf Weiteres voll handlungsfähig durch seinen neuen Geschäftsführer, wie gesagt, einen erfahrenen Mann, der absolute Top-Arbeit bis zum heutigen Tag hier schon für den Verein abgeliefert hat. Und da weiß ich den Verein in besten Händen. Dementsprechend ist im Moment diese da behauptete Pattsituation zwar im Präsidium gegeben, aber der Status quo ist nicht etwa so, dass der Verein handlungsunfähig ist. Deswegen ist auch aus unserer Sicht auch keine zwingende Veranlassung gegeben, hier unmittelbar eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen oder gar einen Notvorstand durch das Mannheimer Amtsgericht stellen zu lassen. Also da müsste es schon noch dicker kommen. Wie gesagt, wozu aber dringende Veranlassung besteht, ist hier die Forderung nochmal ganz klar aufzustellen, auch an die Präsidiumsmitglieder Schall und Spargra, die sich in den letzten Tagen derart vereinsschädigend verhalten haben, wie ich das noch nie erlebt habe, wie ich das mir in meinen kühnsten Träumen nicht hätte vorstellen können. Diese Leute müssen umgehend zurücktreten von ihren Ämtern. Und wobei ich aber auch dazu sagen muss, dass ich Herrn Spargra persönlich keinerlei Vorwurf mache, denn es ist augenscheinlich, aus welcher Richtung die Initiative kommt. Und wie schon gesagt, aber dann ist Raum auch, um auf der ordentlichen Mitgliederversammlung, die sowieso im Januar ansteht, das Präsidium zu komplettieren mit geeigneten Leuten. Auch das ist ein Thema, was wir im Moment nach Kräften angehen und wo wir uns bemühen, fähige, integre und loyale und dem SV Waldhof vor allem wohlgesonnene Persönlichkeiten hier in den Vorstand zu bekommen.
Ja, soweit zur Lage des SV Waldhof Mannheim in den genannten Dimensionen. Ich weiß nicht, ob Dr. Körner was noch ergänzen möchte zu diesen drei Punkten, was die Lage durch SV Waldhof angeht. Sonst würde ich mal natürlich Fragen zulassen, weil sonst wird die Fülle an Informationen einfach zu viel, um das handeln zu können. Also, wer von Ihnen hat Fragen jetzt zu diesem Themenkomplex?
Herr Fülle, Sie sprechen diese 500.000 sicherlich an, was Sie durch die Linie gesagt haben, vor dem Verhaut, wo Sie keinen Zugriff haben. Und das wäre rechtlich Ihrer Meinung nach nicht haltbar. Und im Nachhinein haben Sie gesagt, denkbar, dass man da eine Konkurrenz sieht. Glauben Sie wirklich, dass Herr Dietmar eine Konkurrenz im Waldhof sieht? Vorher hieß es doch immer, Herr Dietmar will, dass Waldhof Richtung dritte Liga, Nische und dergleichen. Sehen Sie wirklich die Gefahr, dass der Lied überhaupt alles vorbeikommt?
Ja, gut, also wie schon gesagt, ich erinnere jetzt einfach mal, ich komme jetzt doch zu den Einzelheiten, auch weil Sie mich hier mit Ihrer Frage wunderbar darauf hinleiten. Ich möchte mal erinnern an eine Phase im Oktober 2005. Da gab es Medienberichte, meines Wissens auch in der Rhein-Neckar-Zeitung, Wolfgang Brück verfasst, in denen drin stand, dass die MVV den SV Waldhof Mannheim in Zukunft verstärkt unterstützen möchte, um den SV Waldhof in den nächsten Jahren wieder in höhere Fußballgefilde zu führen. Und da wurde auch ein siebenstelliges Engagement angekündigt. Und in der Folge kam es dann,
Medienberichten oder Ihnen gegenüber?
Nein, das waren in der Presse zu lesen, ich habe es auch gelesen.
Ja, aber ein siebenstelliges Engagement wurde angekündigt?
Ja.
In Medienberichten oder hat die MVV Ihnen gegenüber das angekündigt?
Und wie gesagt, das können Sie im Einzelnen recherchieren. Ich denke, die Archive geben das noch her, so lange ist es nicht her. Das kann man noch im Einzelnen verifizieren. So, und dann kam es, wie gesagt, nach Medienberichten in der Folge zu einem ominösen Vier-Augen-Gespräch zwischen Dietmar Hopp und Herrn Dr. Schulte, dem damaligen Vorstandsvorsitzenden der MVV. Und wenige Tage später zog die MVV ihre Zusage zurück, beziehungsweise relativierte das. Und
nochmal die Frage, hat die MVV Ihnen, SV Waldhof, eine Zusage gegeben oder haben Sie von der Zusage der MVV alles nur in Medien berichtet?
Herr Wertheim, da müssten Sie den Dr. Bremme fragen, weil ich war damals auch nur Fan dieses Vereins. Ich weiß nicht, ob das dem SV Waldhof gesagt wurde, aber ich meine mich zu erinnern, es gab eine gemeinsame Pressekonferenz der MVV, wo auch Herr Dr. Bremme zugegen war. Ja. Gut, daraufhin, wie gesagt, zog die MVV das Engagement zurück und engagierte sich weiterhin im sehr überschaubaren Rahmen beim SV Waldhof und verstärkte daraufhin dann auch meines Wissens das Engagement in Hoffenheim, verlautbarte eben, dass man das Projekt von Dietmar Hopp eben für förderungswürdiger erachtete. Und so kam es überhaupt dazu, dass ich mich engagiert habe. Im Waldhof-Fanlager, da werden sich auch unsere Fans noch sehr, sehr gut daran erinnern, hat das damals einen Aufschrei erzeugt. Und
aber um das mal zu strukturieren, muss ich sagen, Sie werfen hier mit dieser Aussage dem Herrn Hopp vor, dass er den Herrn Schulten dahingehend beeinflusst hat, die Zusammenarbeit mit dem MVV Waldhof nicht aufzunehmen.
Nein, ich werfe das nicht vor, ich sage nur, dass der Eindruck damals entstanden war. Warum auch immer war im Waldhof Mannheim Fanlager dieser Eindruck entstanden, dass es so gewesen ist. So,
aber Sie werfen es ihm nicht vor.
Ich werfe es ihm nicht vor.
Sie schreiben ja hier, Sie sind nach wie vor an einer guten Zusammenarbeit mit Herrn Hopp und der DSG Hoffenheim interessiert. Das ist hier in Ihrem Handout zu lesen.
Ja, wie schon gesagt, das kommt alles natürlich jetzt auch auf die weitere Entwicklung an. Aber wie gesagt, lassen Sie mich doch das gerade mal ausführen und sich dann bitte auch...
Das ist nur so, ich möchte Ihnen ganz ehrlich sagen, wir sitzen jetzt seit einer guten Dreiviertelstunde hier fast. Ne? Das ist ein bisschen arg unstrukturiert. Und ich sage, wenn wir so weitermachen wie jetzt, sitzen wir um fünf noch hier. Und ich mache mir langsam Gedanken um den Redaktionsschluss.
Okay, also Herr Wertheim, geben Sie mir noch eine halbe Stunde und dann...
Aber vielleicht ein bisschen mehr auf den Punkt. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin 30 Jahre Journalist, ich wüsste nicht, was ich über die erste Dreiviertelstunde geschrieben habe.
Sie bekommen gleich die Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse.
Vielleicht Fragen oder Fragen.
Nein, also wie schon gesagt, es war damals der Eindruck entstanden und Herr Hock hat daraufhin Probleme gehabt. Er ist angefeindet worden aufs Heftigste hier in Mannheim und ich habe ihm in dieser Situation mehrere größere private Gefallen getan, wie gesagt, als Privatperson und damals noch in meiner Eigenschaft als einfaches Mitglied von ProWaldhof e.V. im Dachverband der organisierten Fans und Fanclubs des SV Waldhof Mannheim. Und wie gesagt, in dieser Eigenschaft ist es mir gelungen, in der Folge die Wogen nicht nur zu glätten, sondern das Klima zwischen dem SV Waldhof Mannheim und Herrn Hock sogar so weit zu bringen, dass ernsthafte Gedanken einer Fusion zwischen beiden Vereinen die Runde machten. Es wurden konkrete Planungen zu Logo, Vereinsnamen und Stadionstandort zur damaligen Zeit geführt. Um nur einige Dinge zu nennen, ich war da involviert, habe damals alles liegen und stehen gelassen, um das zu ermöglichen, um Herrn Hock auch diese Bitte, mit der er an mich herangetragen ist, die Wogen zu glätten nach Rahmen dessen, was in meiner Macht steht. Ich bin dem nachgekommen, habe dem alles andere untergeordnet und bezeichnenderweise wird Herr Dietmar Hock dann auch im Wochenblatt am 7. August 2008 auf die Frage, warum er dem SV Waldhof Mannheim ein Jugendförderzentrum geschenkt habe, sinngemäß mit den Worten zitiert: Das Jugendförderzentrum ist allein das Verdienst von Mario Nöll. Dann kam es, wie gesagt, in der Folge zu einer akuten Insolvenzsituation im September 2007. In dieser Situation bin ich nochmals oder diesmal von meiner Seite auf Herrn Hock zugegangen, habe ihm gesagt: Herr Hock, ich habe Ihnen in der Vergangenheit das ein oder andere Mal den ein oder anderen größeren und kleineren Gefallen getan. Wie schon gesagt, der andere, ein anderes Thema war im Zusammenhang mit dem Harder Cup, wo der SV Waldhof damals nicht eingeladen war und Herr Hock befürchtete oder die SAP-Hallenbetreiber befürchteten, dass es da Sabotageaktionen geben könnte. Und auch in dieser Situation habe ich mit meinen Mitstreitern von Pro Waldhof damals erfolgreich eine Gegenstrategie aufgelegt, um diese da Eskalation zu verhindern. Es wurde damals ein Fanclub-Turnier organisiert an einem anderen Ort und dementsprechend blieb an dem Tag alles ruhig und solche, wie gesagt, atmosphärischen, klimatischen Dinge wurden von meiner Person damals Herrn Hock als, ja, zwar nicht unmittelbar Geldwerte, aber doch unheimlich wichtige Vorteile zugewendet. Und ich habe dann zu Herrn Hock gesagt: Herr Hock, jetzt müssen Sie mir, jetzt müssen Sie uns, jetzt müssen Sie dem SV Waldhof noch einmal helfen. Und zwar einmal wirklich, denn das ist Jugendförderzentrum, wie schon gesagt, da ging es nicht um den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, der bei Waldhof Mannheim traditionell das Sorgenkind ist. Nein, es ging um den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Kurzum, wir brauchten 300.000 Euro. Herr Hock tat sich erst schwer und sagte: Oh, die feinden mich aber doch immer noch an, da die Waldhof-Fans in Internetforen und Ähnlichem. Und dann sagte ich: Herr Hock, ich habe diese Gewalten auch als Privatperson getan. Lassen Sie es uns auf die Ebene Nöll Hock heben. Leihen Sie mir das Geld privat und ich leiste dann dem SV Waldhof weiter. Genauso ist es dann gekommen. Also ich habe diesem Verein die 300.000 Euro formell rechtlich geliehen und daraufhin habe ich aber natürlich in der Presse auch uneitel Herrn Hock als selbstlosen Retter des SV Waldhof hingestellt. Die Medien haben auch entsprechend darüber berichtet. Und in Wahrheit war es so, dass der SV Waldhof Mannheim und Dietmar Hock in dieser Situation, oder der SV Waldhof und Nöll und Herrn Hock auf der anderen Seite, in dieser Situation einfach nur mit sich im Reinen waren. Ja, die eine Hand hat der anderen einen Gefallen getan und dann war es eben umgekehrt so. So war die Situation im Winter 2007, 2008. So, dann kam das Frühjahr, Sommer 2008. Da kam Herr Hock. Okay, also mitten in der Saison, in der letztjährigen Saison, wendete sich Herr Hock an mich in einem privaten Rahmen und sagte, ich glaube, dass wir nächstes Jahr aufsteigen mit Hoffenheim und auf der anderen Seite habe ich Signale, dass wir für nächstes Jahr keine Ausnahmegenehmigung mehr für das Dietmar-Hauptstadion bekommen, egal ob wir in der zweiten oder in der ersten Liga spielen. Ich muss wahrscheinlich in Mannheim spielen oder ich brauche einen Ausweichstandort. Natürlich kämen auch noch andere Stadien in Frage, aber am allerliebsten wäre mir natürlich Mannheim. Und dann kam eben die Frage, traust du dir das zu, atmosphärisch das hinzubekommen? Und ich entgegnete daraufhin, die Stimmung gegen ihre Person ist sowieso vollends gekippt, seit das in der Presse war, dass sie den Verein gerettet haben. Haben bis auf ganz wenige Ausnahmen unsere Fans mit ihnen kein Problem mehr. Und die Vorbehalte, die es noch gibt gegen den Club TSG Hoffenheim, die werde ich schon zusammen auch mit meinen Mitstreitern in der Fanszene und bei Pro Waldhof insoweit zur Vernunft bekommen, dass wenn diese Fans, wenn man denen hinreichend klar macht, was für eine Chance das für den SV Waldhof auch ist, oder dass der SV Waldhof hinreichend davon profitiert, dann werden die schon auch so vernünftig sein, sie hier spielen zu lassen. Machen Sie sich da mal keinen Gedanken. Und des Weiteren sagte dann Herr Hopp, dass er im Gegenzug natürlich bereit wäre, das Stadion umfassend zu sanieren und bundesligatauglich zu machen, die lange ersehnte Anzeigetafel zu sponsern etc. Woraufhin mir die spontane Idee kam, die Daimler AG insoweit mit ins Boot zu holen. Ich habe Herrn Hopp vorgeschlagen, dass ich zunächst auf eigene Faust versuchen werde, die Daimler AG mit ins Boot zu holen. Herr Hopp war begeistert von dieser Idee. Er sagte damals, jetzt wird es wirklich wichtig, er sagte damals, wenn das reibungslos über die Bühne geht und Hoffenheim hier wirklich reibungslos spielen kann am Ende des Tages, ich das hinbekomme und dann noch die Daimler AG die Stadionrenovierungskosten übernimmt, dann stelle ich Waldhof Mannheim im Gegenzug schuldenfrei. So. Und in der Folgezeit habe ich dann zunächst bei der Stadt erreicht, dass wir Waldhof Mannheim dieses Stadion unterverpachten dürfen auf eigene Rechnung an Hoffenheim und habe auf der anderen Seite mit meinem Kollegen von Mikulic, unserem Ex-Schatzmeister, eine 27-seitige PowerPoint-Präsentation aufgelegt, sehr aufwendig, und habe diese dann an die Stadt Mannheim geschickt, an den Daimler-Vorstand Zetsche nach Stuttgart. Diese PowerPoint-Präsentation hatte den Arbeitstitel Projekt Zukunft Karl-Benz-Stadion. Da wurde das aufgezeigt, dass Waldhof Mannheim hier die Chance hat, durch eine Unterverpachtung eben seine Finanzen in den Griff zu bekommen, wieder konkurrenzfähig zu werden. Für ein halbes Jahr sollte hier Zweit- oder im Idealfall Erstliga-Fußball im Karl-Benz-Stadion stattfinden. Letztlich ist alles so eingetreten, wie es gekommen ist, aber an diverse Zusagen wird sich faktisch nicht mehr gehalten.
So, ich habe jetzt noch eine Frage, Herr Dr.
Zu
dem Präsidium, wenn Sie sagen, also, ich meine, im Gesetzbuch und dann A hier, dann geht es um Geschäftsführung, das geht doch mit dem Sport überhaupt nicht. Es ist natürlich eine Partizipation da. Und Sie fordern zum Beispiel, dass der Spargau und der Schall zurücktritt. Spargau Beziehung Stadt, alles bekannt. Schall haben Sie mir noch vor nicht allzu langer Zeit gesagt, was Hopp eben sagt, der hat auch der Schall sehr viel mitgearbeitet. In Sache Jugendförderzentrum in Hopp, haben Sie dem jedenfalls gesagt, dass er auch große Verdienste daran hatte. So, und jetzt ist das auf einmal alles mit mir. Vor 10 Wochen haben sich, das kann man ja auch, ist ja kein Geheimnis gegen Herrn Kürner gewettert, der ist jetzt wieder da, da steht irgendwie keiner mehr draus. Ja, das ist doch. Sie brauchen ja auch, wenn Sie ausgliedern wollen, brauchen Sie doch einen Rückhalt. Wenn Sie ausgliedern wollen, Verein, dann müssen Sie auch einen Rückhalt haben. Genauso mit, das versteht ja auch keiner. Also, wir können ja auch immer nur schreiben, dass wir ja anklassen. Also, jeder Andreas Leib, der geht am 4. Auf einmal merkt man, fristlose Kündigung, ersatzweise anders. 2 Tage später sollte schon der neue Geschäftsführer da sein. Also, das ist alles, das wirkt alles sehr, sehr komisch. Also, das kann normal keiner nachvollziehen.
Tja, aber das lässt sich alles nachweisen. Und wie gesagt, wir arbeiten vorausschauend, wir arbeiten mit Köpfchen und wir können auch gewisse Entwicklungen antizipieren, wie ein Schachspieler, und dann einfach schon den zweiten Zug so vorbereiten, dass wir den unmittelbar setzen können und immer handlungsfähig bleiben. Das können Sie als nicht nachvollziehbar beurteilen, aber es ist letztlich eine kühle Strategie, die dahinter steht.
Was machen Sie denn, diese Herren, das ist ja auch ein offenes Geheimnis, ihre privaten zur Rettung der Insolvenz geht, das ganze Mittel fertigstellen und zurückverlangen. Das sind ja auch, die tauchen nachher in den sechsstelligen Betrag.
Ja, da habe ich überhaupt keine Sorge, denn wie gesagt, ich weiß das Recht auf unserer Seite.
Also Sie wissen, um das mal zu präzisieren, was der Kollege sagt, der Herr Leibniz, der dem Verwaltung in Darlehen über 60.000 Euro gegeben. Ist das richtig?
Das ist richtig, ja.
Ist es auch richtig, dass als diese 500.000 Euro, die waren ja nicht gleich gesperrt, als die kamen, dass Sie als erstes eine Anweisung an Herrn Leibniz gegeben haben, 40.000 Euro an die Kanzlei in Nürnberg zu überweisen für das geleistete Rechtsdienst?
Das ist vollkommener Schwachsinn. Also vollkommen bei. Also wenn das Ihnen jemand erzählt hat, dann geht morgen noch eine Verleumdungsklage raus. Da können Sie Gift drauf nehmen. Ich kann Ihnen sagen, dass die Kanzlei Dr. Nöll den Verein seit circa anderthalb Jahren berät und auch schon vor meiner Amtszeit, im Übrigen sehr erfolgreich berät. Es war heute gerade wieder ein Rechtsstreit mit dem Dennis Weiland, die Gerichtsverhandlung nochmal. Und wie schon gesagt, circa 50% der Ansprüche, die der Kanzlei Nöll aufgrund ihrer Beratungsleistungen in den letzten anderthalb Jahren zustehen, sind bezahlt worden. 50% sind noch offen. Das geht nach Gebührenordnung ganz normal. Das ist ein vollkommen normaler Vorgang. Und der war auch immer so abgesprochen mit dem Präsidium. Und ich finde es ehrlich gesagt schon verwunderlich, wenn auf diese Fakten, die ich hier gerade vorgetragen habe, da wirklich nichts Interessanteres Ihnen einfällt, als nach solchen
Vollkommen... Ich bin mir ein bisschen schwer mit den Fakten, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ich habe so viel Nägel ist hier im Raum.
Ja, also Sie haben mich ja unterbrochen. Ich bin bei Ihnen noch nicht
zu Ende. Also, ich würde... Also ich meine, wir haben ja jetzt wirklich alles gehört von mehr oder weniger.
Sie haben einen ganz entscheidenden...
Ja gut, aber es ist einfach so, finde ich, dass Sie haben jetzt alles erzählt, wie das freundschaftliche Verhältnis zu Herrn Hopp und weiter und so fort, und dass Sie der Retter der Nation, gut, okay. Aber entscheidend ist doch, was heißt, man will Druck auf Sie ausüben, was heißt, Sie werden massiv beeinflusst durch den Dritten, was will man erreichen, was sollen Sie tun, was sollen Sie nicht mehr tun dürfen?
Also wie gesagt,
ich verstehe nicht ganz.
Okay, darf ich antworten?
Ja. Können wir das vielleicht ganz kurz zurückstellen, Peter?
Ja.
Weil ich habe noch eine kurze andere Frage zum Pilz
verloren. Nee, aber
nee, lass mich sagen. Die Frage wird ja nicht vergessen. Ganz am Anfang, als es um die Liquidität des Vereins ging, auch um den Etat dieses Jahr, hast du gesagt, dass 90% dieses Etats nicht in eurer Hand lag, weil die Verträge im Vorab schon abgeschlossen wurden. Der Etat wurde, nach meinem Wissen, mit ungefähr 3 Millionen beim DFB angegeben. Heißt also 2,7 Millionen waren davon schon verplant, wo das Präsidium jetzt nichts dafür konnte. Richtig, oder?
So in etwa.
Der Etat aktuell liegt doch deutlich über 3 Millionen. Oder sehe ich das nicht richtig? Also zumindest wurde nach dem Etat-Einreichung wurden mehrere Spielertransfers getätigt, mehrere Spieler verpflichtet, die auch alle bezahlt werden müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 5, 6 Spieler, also das gab es ja Vertragsverlängerung Krone, da gab es eine Vertragsverlängerung Adiele, Vertragsverlängerung Wittke, Transfer Hertling, Transfer Rummenigge. Dann wurde der Herr Schacher dazugezogen, der macht das ja nicht alles für ein Butterbrot, ist ja okay. Aber das alles ist doch ein Finanzrahmen, der weit über diese 300.000 Euro hinausgeht. Also kann ich nicht ganz nachvollziehen, dass 90% des Etats schon gedeckt waren und das jetzige Präsidium völlig fast schuldfrei an der Misere ist finanziell.
Kurz von der Reihenfolge, dann würde ich erstmal die Frage 1 beantworten
lassen,
was die Einflussnahme, die behauptete Einflussnahme durch Dritte angeht. Und das dementsprechend auch zu klären.
Ja, gut, es liegt beispielsweise eine E-Mail mir vor, in der mir der Herr von Mikulic auch entrüstet schreibt über ein Telefongespräch, das er eben mit Herrn Spargerer geführt habe. Und da hätte Spargerer gesagt, Hopp hätte die 300.000 Euro gesperrt. Ja, und ja, also wenn das nicht dann...
Na, 500.000.
Nee, wie gesagt, von den 500.000 wurden 200.000 schon unmittelbar zeitnah absprachegemäß ausgeführt. Das waren die Oktobergehälter, die wurden voll bezahlt. Und aber wie gesagt, ich bin in dem Zusammenhang auch nachweislich genötigt worden. Ich sollte im Vorfeld der 500.000 Euro Zahlung, sollte ich eine strafbewährte Unterlassungserklärung unterzeichnen für die widrigenfalls der SV Waldhof sich verpflichtet, die 500.000 Euro Darlehen für den Fall in voller Höhe unmittelbar zurückzuzahlen, dass ich diese Tatsachenbehauptung, die ich hier auch heute aufstelle, über die Person Dietmar Hopp und seine Beziehung zum SV Waldhof öffentlich verlautbare und diesen bedingten Rückzahlungsanspruch über 500.000 Euro, falls ich also irgendwelche Dinge erzähle öffentlich, die wie gesagt der Wahrheit entsprechen,
ich finde, diese, die Frage diesen
bedingten Rückzahlungsanspruch sollte ich flankieren mit einer Privatbürgschaft über 500.000 Euro. Und wenn das kein, und widrigenfalls würden die 500.000 Euro nicht ausbezahlt, nachdem ich schon Zusagen hatte, dass diese 500.000 mir zur Verfügung gestellt werden, ohne weitere Bedingungen.
Haben Sie eigentlich mal den Telefonhörer genommen und mit Herrn Hopp angerufen und einmal gesagt, was ist denn eigentlich los? Was
natürlich, Herr
Hopp hat es schon nicht verlangt.
Herr Schall hat diese Bedingung an mich weitergegeben, aber ich habe auch noch eine inhaltsgleiche E-Mail eines Beraters von Herrn Hopp, in der genau diese Forderung, so wie ich es gerade gesagt habe, an mich gestellt wurde. Und ich befand mich in dieser Zeit definitiv in einer Zwangslage, da stündlich mit einem Insolvenzantrag einer Krankenkasse zu rechnen war, wie der anderen Seite auch bekannt war.
Aber Sie haben ja die 500.000 Euro dann doch gekriegt und Sie haben es nicht unterschrieben.
Ich habe es nicht unterschrieben, ich habe mich an das zurückgewiesen, ich habe gesagt, es ist eine Nötigung, das mache ich nicht und es wurde dann doch bezahlt.
Allerdings, ja, warum?
Habe ich vorher als Druckinstrument gesagt, dass diese Zusagen für den SV Waldhof Mannheim die Geschäftsgrundlage des Stadionüberlassungsvertrages mit 1899 Hoffenheim sind und Hoffenheim hatte zu der Zeit noch 2 Spiele in Mannheim zu spielen. Und erst unter diesem Druck sind dann diese 500.000 Euro auf ein Treuhandkonto geflossen.
Ja. Das habe ich nicht verstanden.
Was hat Herr Hopp verlangt, dass Sie nicht mehr sagen dürften oder als Behauptung aufstellen? Beispielsweise diese Behauptung, dass er gesagt hat, wenn Daimler sich im 7-stelligen Bereich in Mannheim engagiert, in dem Stadion, dass er dann den SV Waldhof Mannheim schuldenfrei stellt. Mhm. Und ich möchte hier an dieser Stelle dazu sagen, dass diese Behauptung am 3. April noch einmal im Mannheimer Rathaus bekräftigt wurde, vor versammelter Mannschaft. Da war OB Dr. Kurz zugegen, Frau Sportbürgermeisterin, Frau Waminski-Leithäuser, die Daimler-Vorstände Hermann Doppler und Dr. Lothar Ulsamer aus dem Stuttgarter Daimlerberg, Vertreter von 1899 Hoffenheim und dem SV Waldhof. Und ich gehe.
Also ich habe gestern mit 2 der von Ihnen genannten Teilnehmer gesprochen, die wollen das so nicht gehört.
Ja, wie gesagt, es wollen einige im Moment einiges nicht mehr gehört haben, aber ich denke, es gibt von diesem Termin, da waren so viele Personen, da gibt es so viele Zeugen vom Hörensagen, allein der Andreas Leib, der dabei war, der ist nach diesem Termin auf die Geschäftsstelle des SV Waldhof mit so einem Grinsen und hat das jedem erzählt, der es hören wollte. Da gibt es so viele Zeugen vom Hörensagen, gehen Sie doch nicht davon aus, dass 6, 7 honorige Persönlichkeiten, Mannheimer Politiker und Daimler-Vorstände, da an Meinheit schwören werden, wenn es drauf ankommt.
Ja, ich kann mir beim meisten Bild vorstellen. Mit einer dieser honorigen Persönlichkeiten, einer der ganz vorn genannten, habe ich gestern gesprochen.
Ja, das glaube ich Ihnen, Herr, aber Sie sind, Entschuldigung, bei aller Respekt, Sie sind ein Journalist und ich denke, ein deutsches Gericht hat da noch eine andere Autorität und wenn es wirklich denn so weit kommt,
wird also Sie werden den Herrn Dr. Kurz in den Zeugenstand zwingen.
Das hängt alles von der weiteren Entwicklung der nächsten
Tage und
Wochen. Wenn es so weit kommt, natürlich, dann bleibt mir doch nichts anderes übrig.
Ja. Ja. Aber das mal also auf den Punkt zu bringen, der Herr Hopp nötigt Sie, der erpresst Sie und der...
Ich sage nicht der Herr Hopp, denn ich weiß auch, dass der Herr Hopp ausgerechnet in der Phase jetzt, in den letzten Wochen, im Ausland weilte, in Amerika, sehr, sehr schwer zu erreichen war und ich weiß auch, dass er diese Geschäftsbeziehung mit Waldhof Mannheim und die Probleme delegiert hat an Berater, die auch mit allen Vollmachten ausgestattet waren, sodass ich auch nicht mal weiß, ob diese Nötigung mit Herrn Hopp abgesprochen war. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Der Hopp hat den Herrn Wipfler und den Herrn Grönern. Das ist der Mann, der gegen den Vertrag sind. Mit dem habe ich gestern auch telefoniert. Mhm. Der sagt mir, das Übliche ist, dass man einen Vertragsentwurf macht. Sie haben ja auch eins vergessen zu sagen, da stand oben drüber zu Diskussionszwecken. Ja? Und dass man dann miteinander telefoniert, einen Termin macht und sich zusammensetzt. Ja. Er bestätigt den Eingang ihres Schreibens und eigentlich wartet er jetzt auf einen Anruf, der kann die ganze Aufregung gar nicht verstehen. Und dass man sich endlich mal an den Tisch setzt. Ja. Das kann ich auf jeden Fall ihm
aussetzen. Das haben Sie ja uns dargestellt, wie schwierig das war, dass alles kurz und klein geschlagen wird, wenn Arsenal und Hoffenheim hier spielen. Das ist alles prima gelaufen. Sagen Sie mir, wo ist der Knackpunkt in dieser Beziehung? Was ist passiert? Wo habt ihr euch irgendwo mal in die Haare gekriegt? Da muss doch was sein.
Nein, das ist ja das, was ich auch nicht verstehe. Es ist, wie gesagt, ich habe nur das eingefordert, was da mündlich gesagt wurde. Und ich habe sogar weniger eingefordert, bevor ich gesagt habe, Sie haben doch gesagt, Sie stellen uns Schulden frei. Bevor ich das gesagt habe, habe ich ausschließlich um ein nochmaliges Sanierungsdarlehen über 1 Million Euro gebeten, was unsere Liquidität bis 30.06.2009 sichergestellt hat als Darlehen. Ich habe extra geschrieben, ich will nichts geschenkt. Ich will auch nicht Schulden freigestellt werden. Aber bitte dieses eine Darlehen noch. Da ging es um 1 Million Euro. Und wenn Sie sich nur mal überlegen, was denn Hoffenheim, wie, in welchem Maße dieser Club profitiert hat von diesem Gastspiel. Wenn Sie nur mal rechnen, 26.000 Zuschauer im Schnitt, mal, ich nehme jetzt mal einen fiktiven Durchschnittsnetto-Eintrittspreis pro Karte, den setze ich mal bei 15 Euro an. Es ist wahrscheinlich noch mehr. Und dann komme ich schon allein auf 3,5 Millionen Zuschauereinnahmen für 9 Spiele. Dazu gab es noch ein Freundschaftsspiel dazu, ja, und da ist Catering nicht mitgerechnet, da ist TV-Rechte sind da nicht mitgerechnet, da ist alles nicht mitgerechnet. Ich habe nicht zu viel verlangt. Ich habe weniger verlangt als das, was mir versprochen wurde. Und ich habe keine Erklärung dafür, dass uns so die Luft abgedreht wird im Moment. Aber was ich dazu sagen kann, ist, dass es schon wirklich angefangen hat, vor allem nach unserem 6:0 Auswärtssieg in Großbadorf, als wir auf einmal ganz oben dick vorne im Geschäft waren. Das kann ich dazu sagen.
Sind das die Berater oder ist das dann also der Herr Hopp?
Wie gesagt, mit Herrn Hopp habe ich sehr, sehr lange keinen persönlichen Kontakt gehabt. Er ist schwer greifbar. Mhm. Er war einmal bei einem Termin am 7.11. war das mein Bild, da habe ich ihn das letzte Mal gesehen. Bin da aber auch kaum zu Wort gekommen in dem Termin, da er da auch von seinen Beratern erkennbar wirklich auch mit zum Teil falschen Informationen in eine gewisse Richtung schon.
Ich habe ein Verständnis, Herr Doktor, oder wir sanieren uns da den 1 Million Euro. Sie hatten ja 1 Million von Daimler gekriegt und hatten wohl die mündliche Zusage, so habe ich es in Erinnerung, von 2 Millionen.
Ja.
Jetzt kamen die ja nicht, die anderen Millionen. Ja. Dann wollten Sie diese 1 Million von Hopp, weil das Ganze gekostet hat, dann nur 1,5 Millionen. Ist das denn etwa richtig, was ich sage?
Nein, das ist nicht richtig. Wie gesagt, es gab 2 Zusagen im Sommer und die haben uns kumulativ sind die nicht eingehalten worden.
Das eine war, wer hat die Zusagen gemacht und um wie viel ging es? Ganz konkret, wer hat die Zusagen gemacht und hat es nicht eingehalten?
Ja, das von Daimler 2 Millionen Euro für den SV Waldhof Mannheim bewilligt worden sind, hat mir auch Herr Dietmar Hopp vorab in einem Telefongespräch vertraulich gesagt, Anfang des Sommers. Er wüsste aus vertraulicher Quelle, dass Daimler 2 Millionen Euro für das Karl-Benz-Stadion zugesagt hat. Wie gesagt, das kann ich nicht beweisen, aber ich habe mir nichts vorzuwerfen. Deswegen sage ich es dir einfach, weil es einfach die Wahrheit ist. Er hat mir gesagt, aus vertraulicher Quelle weiß ich, in Stuttgart wurden für das Karl-Benz-Stadion 2 Millionen Euro bewilligt. Und ich habe dann, weil die Zeit auch drängte, wie gesagt, wenn man in 3 Monaten da sich Mittel bewegen muss und den Umbau realisieren muss, dann zögert man nicht. Dann habe ich auf im Hintergrund dieser Zusage unmittelbar gewisse Aufträge in Auftrag gegeben, aber natürlich auch in Abstimmung mit Hoffenheim. Natürlich war es auch klar, dass wir da die VIP-Räume erneuern und dass da schöne VIP-Räume gekommen sind, jetzt für 200.000, die im Übrigen auch von Herrn Hopp und seinen Gästen benutzt werden und die auch da auch auf großes Gefallen gestoßen sind. Und mir das jetzt hier zum Vorwurf zu machen.
Aber wenn Sie diesen Passus ansprechen,
und der zweite Punkt,
lass mich da mal an diesem Punkt anbleiben. Wenn Sie das ansprechen, diese Installation, zum Beispiel der Premier Lounge, um die es hier geht, wer hat die denn in Auftrag gegeben und mit wem wurde das denn abgesprochen, dass die für einen Betrag von 200.000 Euro, den meines Wissens ja dann in der Hauptgegeben hat,
nachdem diese Zusage platzte und es eben
wer war denn da der Auftraggeber? Der SV Waldhof?
Der SV Waldhof.
Und mit wem im Präsidium haben Sie den Auftrag zu dieser Premier Lounge abgesprochen?
Federführend damals war Herr Kürner. Wie gesagt, es war Sommerzeit, es waren verschiedenste
Präsidiums. Damals waren Sie ja noch nicht zerstritten. Also
nee, damals
so, war sowas muss man ja mit einem,
natürlich.
So eine Ausgabe von 200.000 Euro muss ja ein Präsidium.
Natürlich gab es darüber permanente Verständigung. Es war nur so, in dieser Phase im Sommer, da war alles derart unübersichtlich, weil auch die Zeit recht, weil die Präsidiumsmitglieder nacheinander reihenweise im Urlaub waren. Da wurden über den ganzen Sommer keine geordneten Präsidiumssitzungen abgehalten. Aber selbstverständlich waren alle Präsidiumsmitglieder darüber informiert, über dieses Projekt. Das ist gar keine Frage. Natürlich.
Aber einen Beschluss gibt es nicht.
Ja, es gab keinen Widerspruch.
Und es gibt ja Präsidiumssitzungen, dann führt man ein Protokoll. Und dann
wie gesagt, diese Sitzungen gab es im Sommer nicht.
Nachvollziehbar. Ja. Also es sind 200.000 Euro, sagen wir mal so, aufgrund von einem finanziell dankenden Verein sind 200.000 Euro mal eben so ausgegeben worden, ohne Beschluss.
Auf der Grundlage einer Millionenzusage aus dem Mund eines Milliardärs.
Dr. Lüll, ich kann auch nicht ausgeben, was mir alles versprochen wird, sondern ich kann nur das ausgeben, was ich habe.
Vielleicht dazu noch eine Nachfrage des Stadions.
Sie sind Anwalt.
Das Stadion ist im Besitz der Stadt Mannheim und der Verwaltungsnutzer. Ist Nutzer. Da gibt es einen Nutzungsvertrag. Und das Geld, das Daimler zugesagt hat, ob 1, 2 oder 5 Millionen, das geht doch an die Stadt. Weil die Stadt ist doch dafür zuständig, das Stadion umzubauen. Oder? Sie sehen das falsch. Das ist doch richtig.
Ja, aber die Zusage.
Das heißt, ein Umbau einer Premium Lounge hätte auch von der Stadt dann gemacht werden müssen. Wenn es sich irgendwie mit Daimler zusammenhängt. Wenn der Waldhof das macht, muss er das, wenn der Verein das macht, muss auch der Verein selber auch die Finanzierung sicherstellen.
Also diese zweite Million, die sollte dann, nachdem verlautbart wurde, dass offiziell nur 1 Million aufgrund dieses Naming-Right-Vertrages, der unmittelbar der Stadt zugewendet wird, hat Herr Hopp eben seine Beziehung spielen lassen und da hatte es dann zu dieser Zeit den Anschein, dass noch parallel eine unmittelbare, zweckgebundene Geldzuwendung von der Daimler AG in dieser Größenordnung direkt an den SV Waldhof Mannheim fließt, um zweckgebunden im Stadion
Der Hauch hat dir zugesichert, dass neben dieser Million, die an die Stadt fließt, zur Renovierung des Stadions, eine weitere Million an den Verein fließen soll, von der Daimler AG, über die ihr dann natürlich dann frei verfügen könntet.
Wie gesagt, ursprünglich hatte Herr Hopp die sich im Nachhinein als falsch herausstellende Information, dass 2 Millionen direkt in das Stadion fließen sollten. Daraufhin kam ja, aber es steht nur 1 Million jetzt in dem Brief an den Herrn Oberbürgermeister. Und dann stellte er mich aber auch einem anderen damaligen Daimler-Vorstand vor. Und wir kamen da mal zusammen in der SAP-Arena gelegentlich eines Police-Konzerts. Und da wurde auch noch mal zugesichert, ja, sind schon noch weitere Mittel für das Projekt frei, aber die werden dann eben auf anderen Wegen dem Verein zur Verfügung gestellt. Da finden wir schon noch eine Lösung. Wie gesagt, es wurde da auch nicht zu dem Zeitpunkt, wo man noch hätte etwas verhindern können, dementiert. Ich wurde weiterhin in dem Glauben gelassen, dass diese 2 Millionen kein Problem sind, dass das Geld kommt. Wie gesagt, dementsprechend habe ich mich darauf verlassen, weiter geplant und endgültig geplatzt ist die Zusage dann in einem mehrfach verschobenen Telefontermin in einer Telefonkonferenz mit einem Stuttgarter Daimler-Vorstand, der das Werk inzwischen verlassen hat und der das dann endgültig abgesagt hat. Das war am 24. Juli, da waren die meisten Räumlichkeiten oder die meisten Gewerke längst in vollem Gange und wie schon gesagt, wenn man da gewartet hätte, wie gesagt, ich habe für das Jugendförderzentrum bis heute auch keine mündliche Zusage und nichts und es ist eingetreten. Ich hatte keinerlei Grund im Sommer an der Aussage aus Dietmar Hopp auch nur so viel zu zweifeln. Natürlich habe ich da auch einen Fehler gemacht. In Zukunft werde ich mir alles schriftlich geben lassen. Aber ich denke, es ist nachvollziehbar. Und was ich noch dazu sagen muss, auch mündliche Zusagen sind nach unserer Rechtsordnung unter gewissen Umständen, unter denen sie getätigt worden, durchaus valide Zusagen. Ja.
Meine Frage soll ich beantworten. Also Daimler ist jetzt da, 2 haben noch einer bezahlt und zusätzlich hatte Hopp sein Sanierungsdarlehen 1 Million Euro. Und die sind ja nicht gekommen. Und schuldenfrei hätte gestellt, wenn Daimler, den Verein der schuldenfrei gestellt, wenn Daimler das Ganze bezahlt hätte. Ja.
Wie gesagt, wenn sich Daimler im siebenstelligen Bereich, der Wortlaut damals beim OB, der war, ja, aber siebenstellig muss es schon sein.
Ja, so, gut.
Konkreter war das nicht. Und da hat auch keiner nachgefragt, wie konkret er das meint mit schuldenfrei und so weiter.
Ja, ja.
Okay. Es stand so im Raum und es ist damit, denke ich, für alle Beteiligten zur Geschäftsgrundlage geworden.
Ich habe zwei Fragen. Einmal an Herrn Nöll und dann anschließend noch kurz an Herrn Schaller. Wir haben jetzt eine ganze Menge gehört. Mario, welche Fehler, würdest du aus deiner Sicht sagen, hast du im letzten Jahr seit Oktober im Amt mit deiner Mannschaft? Welche Fehler hast du gemacht?
Ja gut, ich habe mit Sicherheit da eben zu naiv, zu blauäugig vertraut auf diese mündlichen Zusagen. Aber wie gesagt, ich behaupte nochmal, dass zumindest diese zweite Zusage mit dem Schuldenfreistellen angesichts der äußeren Umstände, in der sie getätigt wurde, justiziabel ist und wie schon gesagt, dass ich da mich auf diese Daimler-Zusagen verlassen habe und da im Namen von Waldhof Mannheim Gewerke in Auftrag gegeben habe, muss man sicher als Fehler bezeichnen, nur ich möchte noch eins sagen, wenn es jetzt dann demnächst gelingen sollte, hier einen Investor an Land zu ziehen, dann hängt diese Entscheidung mit Sicherheit auch mit unseren schönen neuen VIP-Räumen im Stadion zusammen. Denn das sind strategische Wettbewerbsvorteile. Vereine, die solche repräsentativen Räumlichkeiten haben, die können sie an vier Händen abzählen in Deutschland. Und das sind letztlich die Assets, die einen interessant machen für einen Investor. Und ob das eine sinnvolle oder eine weniger sinnvolle Investition in die Zukunft dieses Vereins war, wie gesagt, da über ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Herr Schaber, Investor wurde genannt. Sie sind ja gekommen auch in erster Linie, um sich mit der Ausgliederung, dem Thema Ausgliederung Kapitalgesellschaft anzunehmen. Punkt 1, wie ist der aktuelle Stand? Punkt 2, wir haben heute eine ganze Menge gehört. Wie schätzen Sie das Ganze an? Haben Sie damit gerechnet, dass wir doch so schwierige Umfeld hier vorfinden?
Also ich würde gleich die letzte Frage vorwegziehen. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass es so schwierig ist und dass der Verein in so einer wirtschaftlich desolaten Lage ist. Also ich meine, das ist eine Unterdeckung, das muss man ganz klar nochmal betonen, von 1,1 Millionen Euro, ja, beim knapp 3,2 Millionen Euro Etat, das ist schon eine Peanuts, das ist schon erheblich halt. Und dass ich damit gerechnet habe, da will ich jetzt lügen. Also wie gesagt, das sind natürlich momentan eine Situation, die den Verein wirklich momentan an den Abgrund stellt. Und von daher ist natürlich auch das vor dem Hintergrund der jetzt geführten Gespräche mit möglichen Interessenten ein schwieriges Unterfangen. Ja, natürlich werden die Fragen, ich meine, wenn man jetzt so wirtschaftliche Zahlen liest, Kennzahlen liest, dann will man natürlich auch als möglicher Investor wissen, was sich noch dahinter verbirgt. Natürlich, wir sind in Gesprächen, aber es ist auch ganz klar, das muss man offen zugeben, dass das natürlich mit einer gewissen Zurückhaltung jetzt gesehen wird. Erstens die Außendarstellung dieses Vereins, das ist katastrophal, muss man ganz nüchtern betrachten. Jetzt nicht nur natürlich, was den Streit der Vermietungsspitze angeht, sondern auch die wirtschaftlichen Kennzahlen. Und dass da ein Investor natürlich Fragen hat, das ist selbstredend. Und von daher sind die Gespräche nicht leicht. Und wie gesagt, wird man sehen, was in der Zukunft möglich ist. Das hängt allein entscheidend davon ab, wie sich dieser Verein hier berappelt. Und nicht nur wirtschaftlich, sondern auch hier personell. Und da habe ich meine eigene Meinung dazu.
Ich habe noch eine Frage hier, diese 1,1 Millionen, bezieht sich auf den Etat 8,9. Sie, Herr Dr. Müll, hatten Sie ja gesagt, dass Sie den Verein übernommen hatten, vor allem für den Jahr mit 1,5 Millionen Verbindlichkeiten. Das Ergebnis von 7,8, das ist noch nicht bekannt. Das ist ja immer eine schwarze Null, rote Null oder so.
Ja, also wie schon gesagt, wenn man die 500.000 Euro, die wir bekommen haben für die Nutzung des Karl-Benz-Stadions durch 1899 Hoffenheim. Diese sind ja komplett und in voller Höhe schon vorschüssig im letzten Geschäftsjahr, nämlich im Winter 07-08, komplett geflossen, um den Verein überhaupt liquiditätsmäßig über die letzte Saison zu bringen, für die ich wirklich nun gar nichts für den Etat dazu beitragen konnte. Und da wir dieses als Optionskauf, dass sozusagen Hoffenheim damals schon das Optionsrecht erworben hat, im nächsten Jahr hier diese Spiele auszutragen, war steuerrechtlich es eine Frage, ob man diese 500.000 ertragswirksam im Geschäftsjahr 07/08 verbuchen konnte, ganz oder teilweise, oder ob man sie voll erst in diesem Geschäftsjahr verbuchen kann. Und damit hängt zusammen, ob wir im letzten Geschäftsjahr eine schwarze Null hinbekommen hätten oder nicht. Also wenn man dies als Ertrag des letzten Geschäftsjahres hätte verbuchen können, wären wir dem Ergebnis der schwarzen Null sehr, sehr nahe gekommen.
Also rund 1,5 und dann im Jahr rund 500.000.
Es gibt diese Unterdeckung, 31. März müssen die Lizenzentwürfe für die nächste Saison eingereicht werden. Wie ist denn da Ihre Prognose? Wie glauben Sie, das hinzubekommen?
Wie schon gesagt, vieles hängt hier davon ab, ob wir diese Mittel frei bekommen, um hier kurzfristig lebensfähig zu bleiben. Und wenn wir diese Mittel haben, dann denke ich, haben wir die nötige Ruhe, um von diesen anstehenden 4 bis 5 bereits verabredeten Sponsorenterminen den einen oder anderen strategischen Investor hier davon zu überzeugen, dass Waldhof Mannheim ein interessantes Investment ist. Und ich bin da auch zuversichtlich. Aber das, wie gesagt, da müsste ich Hellseher sein, um die Frage jetzt schon zu beantworten.
Ganz kurz, aber ganz kurz, bevor ich Sie annehme, noch, wir hatten ja noch den Punkt Etatplanung und Mehrausgaben im Sommer. Den wollte ich mal ausgaben.
Ja, danke, danke. Ja. Da werde ich auch noch dazu kommen. Also, ich habe das gefragt, einfach nur. Aber also, die Liquiditätslücke, die ja sehr, sehr immens ist, hast du vorhin dargelegt, dass das jetzige Präsidium nur sehr eingeschränkt dafür verantwortlich gemacht werden kann.
Ja.
Das wollte ich nochmal verdeutlichen oder nochmal nachfragen, ob das wirklich so gesehen wird.
Gut, ich meine, natürlich ist es so, dass wir auch die Spielerverträge mit Adiele und Krone verlängert haben, fortfristig, die ausgelaufen werden nach dem Spieljahr 07/08. Dass wir mit einem Kevin Wittke-Vertrag verlängert haben, dass wir Marco Rummenigge dazu geholt haben. Nur, wir haben auf der anderen Seite auch uns von Spielern wie Stefan Maas getrennt, Matteo Moneta getrennt, Daniel Reule getrennt, die alle in derselben Preiskategorie lagen und die dementsprechend auch, wenn wir dann auch jeweils Optionen gezogen hätten, zum Teil sogar noch teurer gewesen wären als die anderen. Auf der anderen Seite stand eben die Überlegung, mit einer eingespielten Innenverteidigung ins neue Jahr zu gehen. Das war der ausdrücklich erklärte Wille des Trainers. Ich habe mich damals vehement dafür eingesetzt, nur einen von beiden, nur entweder Krone oder Adiele zu halten, wurde aber dann, insbesondere auch durch Herrn Damm, der zu der Zeit ja noch da war, der war bis 2. August da, eines Besseren belehrt, in Verbindung mit Trainer Rüdiger Lamm, die kamen mal zu zweit, geballt in mein Büro und haben mich überredet, doch mit beiden eben zu verlängern. Und dementsprechend haben wir es dann so gemacht. Zu den Spielern Hertling und Rummenigge auch nur noch eins. Der Kai Hertling, der hat am Samstag, ich weiß nicht, ob du in München warst, der hat sensationelles Spiel abgeliefert, dass ich heute schon Anrufe bekommen habe von Interessenten, die den Spieler gerne hätten. Wenn man so einen Spieler ablösenfrei bekommen kann, dann schlägt man da zu. Und wenn der
auch mit dem Risiko, dass die Liquidität dann halt absolut nicht mehr gegeben ist im Oktober.
Wie schon gesagt, die Spielerverträge Hertling-Rummenigge wurden zu einer Zeit abgeschlossen, als just diese validen Zusagen, dass wir eine Komplettentschuldung ins Haus stehen haben. Genau in dieser Phase wurden die Spieler Hertling und Rummenigge noch nachverpflichtet. Genau in dieser Phase. Das hätte ich sonst nie gemacht. Ich bin doch kein Hasardeur. Ich bin Insolvenzrechtsanwalt.
Ja. Ja, aber dann sind ja diese Gesamtausgaben von Spielertransfers, Lounge und darüber hinausgehen, aber alle getätigt worden, und du bist ja Jurist, nur aufgrund von mündlichen Zusagen.
Ich bin Jurist und wenn du Jurist wärst, dann wüsstest du auch, dass mündliche Zusagen in einem 4-Parteien-Gespräch in einem Rathaus, wo wie gesagt Daimler-Vorstände, OB von Mannheim und andere Persönlichkeiten anwesend sind, da sind solche Aussagen Geschäftsgrundlagen, weil jede Seite danach auseinandergeht und logischerweise das gesprochene Wort für bare Münze nimmt.
Okay, jetzt ist der Verein ja in Schwierigkeiten und du berufst dich ja auf diese juristisch, also dass es unantastbar ist oder dass da mündlich auch ein Vertrag zustande gekommen ist in irgendeiner Form. Das würde ja bedeuten, dass der SV Waldhof jetzt gegen diese Person, die diese Zusagen gemacht hat, rechtlich vorgehen wird und muss. Das ist richtig.
Das ist richtig. Das ist meine Pflicht als Vereinspräsident, hier die Interessen des Vereins zu vertreten. Und logischerweise, wenn das unsere feste Rechtsauffassung ist, dass es da eine juristisch valide Zusage gab, dann muss die logischerweise auch mit juristischen Mitteln durchgesetzt werden. Nur gibt es natürlich da auch dann Widerstände in den eigenen Reihen, die natürlich sagen, Mensch, mit so jemand kannst du dich doch nicht anlegen.
Also mit so jemand, Sie wollen den Herrn Hoppe verklagen.
Was heißt, ich will, ich halte es für meine Pflicht, ihn...
Sie halten es für Ihre Pflicht, den Herrn Hoppe zu verklagen.
Ja, sofern er diesen Anspruch nicht freiwillig erfüllt. Wie gesagt, es ist mir versprochen worden und... ja, davon rücke ich auch nicht ab. Und dann lasse ich mich auch nicht mundtot machen mit irgendwelchen Bürgschaftsversprechen über eine 500.000 Euro, die ich abgeben muss, nur um meinen Mund zu halten. Ich lasse mir da den Mund nicht verbieten. Ich bin ein moralischer Mensch.
Aber jetzt muss ich nochmal fragen. Also Sie, Herr Schacher, haben vorhin gesagt, dass die Außendarstellung des Vereins katastrophal ist, dass die finanzielle Lage auch wirklich völlig desolat ist. Angeblich hat in dieser Essener... dieses Essener Forschungsinstitut gesagt, dass der SV Bahnhof zu den Aushängeschildern gehört, der interessantesten Verein Deutschlands. Also das finde ich auch, naja gut. Aber jetzt muss ich ernst, in der heutigen finanziellen Lage oder Situation, wie es auch in Deutschland jetzt Wirtschaftskrise und so weiter, glauben Sie im Ernst, dass Investoren bereit sind, Geld in diesen Verein zu investieren? Jetzt, Sie brauchen das Geld, ja dringend. Es ist ja wichtig, Sie können ja nicht noch ewig warten.
Stand heute, noch einmal, ich kann das nur bestätigen, es gibt Interesse, aber der Stand heute, Status quo, es gibt nicht mal annähernd einen irgendwie unterschriftsreifen Betrag, sondern es sind einfach Sondierungsgespräche. Ich gebe Ihnen vollkommen recht.
Auf gut, angenommen, das bricht Ihnen vollkommen weg. Und dann?
Das ist der Verein in der Insolvenzgefahr, dementsprechend ist insolvent, keine Frage. Also nochmal, wenn der Verein, wir brauchen nicht drum herum zu reden, ja. Ist eine 1,1 Millionen Unterdeckung. Ja. Der Verein ist in einer desolaten wirtschaftlichen Situation. Und das will ich auch noch ganz kurz ausführen hier zum DFB. Der DFB hat natürlich auch davon Kenntnis erlangt, logischerweise durch die Presse, weil eben bestimmte Fakten nicht nachgemeldet worden sind. Das heißt, es gibt einen Verstoß gegen den Regionalliga-Zulassungsvertrag. Da brauchen wir auch nicht drüber zu reden. Der Punkt ist der am Ende des Tages, ich gebe Ihnen vollkommen recht, wenn der Verein kein neues Kapital bekommt, ist der Spielbetrieb bis zum 30.06.2009 nicht aufrechtzuerhalten. Da brauchen wir nicht drum herum zu reden, das ist so.
Herr Nöll, jetzt habe ich eine abschließende Frage. Kann es auch sein, dass die Schieflage zwischen Ihnen und Herrn Hoppe dadurch entstanden ist, dass Sie immer mehr Geld brauchen und irgendwann vielleicht mal der wie heißt es so schön, geht so lang zum Boden, bis er bricht, also dieses Sprichwort, dass Sie einfach immer mehr brauchen, immer mehr und Herr Hoppe, und sagt Schluss jetzt und deswegen sind Sie jetzt sauer.
Wie schon gesagt, Sie müssen doch auch mal sehen, wie gesagt, was ich für Herrn Hoppe hier getan habe.
Private Gefälligkeiten, na gut, da kann sich kein Mensch was drunter vorstellen.
Ja gut, ich sag mal so, vor 2,5 Jahren war das Mannheimer Karl-Benz-Stadion der letzte Ort, an dem man sich Bundesligaspiele von TSG 1899 Hoffenheim hätte vorstellen können. Damals war es, wie gesagt, so, dass der Eindruck entstanden war, ob zu Recht oder zu Unrecht, dass dem SV Waldhof in einer hoffnungsvollen Phase ein ganz valides Sponsoring abhanden oder abspenstig gemacht worden ist, wie auch immer Sie es ausdrücken wollen. Und das war ein taktischer, strategischer Fehler von Herrn Hopp, definitiv. Und ich habe da dazu beigetragen, diesen Fehler auszubügeln. Und Hoffenheim hat hier sensationelle Performance natürlich auch hingelegt. Aber wie gesagt, die Voraussetzung dafür, dass das möglich war, dass das auch die Akzeptanz im Waldhofer Fanlager hatte, ja, das ist einzig und allein monatelangen, endlosen und zahllosen Gesprächen mit verschiedensten...
Ja, aber der Herr Hoppe ist doch mindestens genauso moralischer Mensch wie Sie. Wieso lässt er Sie dann jetzt plötzlich hängen? Oder wieso ist es jetzt so, dass Sie jetzt plötzlich, wo Sie als angeschlagener Boxer, sage ich mal, im Ring taumeln und jetzt kommt der Mensch, der Ihnen vorher geholfen hat, der Ihnen jetzt den K.O.-Schlag versetzt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, wenn Sie richtig zugehört haben, haben Sie doch gesagt, zum Beispiel, ich habe Herrn Hopp allein dadurch, dass es meine Idee war, die Daimler AG ins Boot zu holen, hat dieser Mann 1,2 Millionen Euro Geld gespart, schon mal allein. Und die Stadionmiete sind aber nur 500.000 Euro. Ja. Und dazu kommen die Einnahmen, die er hier hatte im Zuschauerbereich. Und dann denke ich, wird klar, was ich damit meine, wenn ich sage, es ist ein Geben und ein Nehmen gewesen.
Ja, aber vielleicht... Ja. Wollen Sie mehr nehmen, wie er geben will? Ich weiß nicht.
Nein, ich will nicht mehr. Wie gesagt, 1 Million als Darlehen war meine letzte Forderung. Und wenn wir diese Million bekommen hätten, am Ende dieser Saison fangen 100 Jahre für den Verein wieder neu an, weil dann laufen diese ganzen Wahnsinnsverträge, die vor meiner Zeit abgeschlossen wurden, aus. wie schon gesagt, um nochmal auf die Verträge einzugehen, die ich abgeschlossen habe. Sie sagen ein Adrele, Krone, Hertling, Rummenigge, Wittke. Das sind alles 5 verdiente Stammspieler. Ich habe keinen Bock geschossen, wie irgendwelche Leute, die hier mit sich weiterspielen.
Es geht ja gar nicht um Sportlichkeiten. Es geht einfach
sinnvoll, hier ist der Kader punktuell ergänzt worden und alle Verträge, die wir da gemacht haben, haben sich am Ende des Tages ausgezahlt.
Wann hätten Sie das Darlehen denn zurückgezahlt, wenn er Ihnen eins gewährt hätte?
Ja, wie gesagt, das war in dem Sanierungsplan, was wir auch den wir in den letzten Monaten ausgearbeitet haben, waren die Rückzahlungstermine selbstverständlich eingearbeitet und berücksichtigt. Und das hätte dann, je nach vertraglicher Gestaltung, das weiß ich jetzt nicht auswendig, da gibt es fixe Rückzahlungstermine, natürlich gestaffelt, zum Teil über 8 Jahre, über 5 Jahre, und so wäre das dann zurückbezahlt worden.
Aber wenn Sie ihn verklagen, können Sie dann, ich meine, das, also wenn Sie wirklich darauf bestehen,
dass du... Ich sage ja nicht, dass ich ihn verklage, aber es wäre normalerweise unter diesen Umständen, wenn das alles am Ende des Tages beweisbar ist. Wie gesagt, ich habe hier gesagt, wie es ist. Ob ich am Ende des Tages hier Leute vorfinde, die das gehört haben und die sich auch daran erinnern und die bereit sind, das auch öffentlich zu sagen, das ist, da mache ich mir ja nichts vor. Ich bin nicht so blauäugig, dass ich nicht weiß, was der Herr Hopp auch für eine Macht hat. Ja, das ist mir klar. Aber trotz allem, wie gesagt, bin ich ein moralischer Mensch, ich sage es nochmal, und ich kann mich einfach so damit nicht abfinden und hier jetzt, was ich ja hätte machen können. Ich hätte ja zurücktreten können, den anderen das Feld überlassen können, der Waldhof wäre gesichert, ja, aber eben die Bedingungen, zu denen er gesichert wäre, die wären einfach mit meinem Gewissen
moralisch. Also die finanzielle Lage hätte sie nicht entkrampft, wenn sie zurückgetreten wären.
Das hätte sich ja doch, verhindert. Es wäre dann mit Sicherheit dieser Vertrag abgeschlossen worden betreffend der Jugend und es wäre mit Sicherheit
auch. Entwurf. Warum sagen Sie denn immer, das wäre ein Vertrag?
Ja, weil er mir ja die Unterschrift vorgelegt wurde.
Dass das, da oben steht groß drüber zu Diskussionszwecken. Da steht nicht Vertrag und dann unterschreibe. Da steht
aber so wurde es mir Diskussionszwecken. So wurde es mir aber gesagt, unterschreibe. Und wenn ich dann unterschrieben
da haben Sie doch endlich mal was schriftlich. Da haben Sie doch endlich mal was schriftlich, da steht zu Diskussionszwecken. Warum treten Sie denn in die Diskussion nicht ein?
Wie ich schon gesagt habe, ich glaube, das hat jeder andere auch verstanden hier in dem Raum. Wir sind in die Diskussion eingetreten. Wir haben einen Gegenentwurf verfasst, den per E-Mail zugeleitet. Und so laufen auch Verhandlungen im heutigen Geschäft über Verträge. Da werden Vertragsentwürfe ausgetauscht. Und wie schon gesagt, bei der ersten Verhandlung, bei der mündlichen Verhandlung, die hat hinter meinem Rücken schon stattgefunden. Da war ich gar nicht involviert. Das hat Herr Pohl mit Anführungszeichen ausgehandelt, diesen ersten Vertragsentwurf. Da war ich überhaupt nicht beteiligt.
Nochmal eine andere Frage, Schaber hat gesagt, also wenn jetzt kein Geld kommt, ist der Spielbetrieb bis zum Ende des Jahres nicht mehr, also bis dann in der Saison nicht gewährleistet.
So ist es.
Wenn Sie jetzt, selbst wenn Sie denn, also und es ist auch, wie Sie sagten, weit und breit kein Investor zu sehen.
So hat das nicht
gesagt. Ja, also okay, alles klar. Ich hab's.
Es gibt keinen, der jetzt den Kugelschreiber hält und den Schriftwort schreibt.
Wenn Sie jetzt den Herrn Hopp verklagen, wir wissen ja, wie lange Prozesse da waren.
Ja? Deswegen habe ich ja gesagt,
erste Instanz, zweite Instanz, dritte Instanz. Dann ist der Juni längst vorbei. Dann sind wir im Jahr 2010. Und der SV Waldhof ist nicht mehr.
Ja, deswegen appelliere ich hier nochmal an seine Moral und sein Gewissen und an sein Erinnerungsvermögen und appelliere hier nochmal, einfach nur unsere Liquidität sicherzustellen bis 30.06.2009. Dann wird es auch logischerweise keine Klage geben. Wir wollen nichts geschenkt und ich werde auch nicht mehr auf dem Schuldenfreistellen rumhaken. Es ist einfach nur uns das Mindeste zuwenden von dem, was uns versprochen war. Es soll einfach nur unsere Liquidität sicherstellen, aber bitte gegenleistungsfrei. Er hat für die 3 Millionen Euro Spende Jugendleistungszentrum eine Spendenquittung bekommen. Wie schon gesagt, ich habe gerade das Interview des Wochenblattes zitiert, steht drin, es ist allein das Verdienst von Mario Nöll. Gehen Sie doch davon aus, es gab diese privaten Gefallen, die ich Ihnen im Vorfeld getan habe, die dazu geführt haben, dass sich die Stimmung hier in seine Richtung aufgehellt und gebessert hat. Und das war unheimlich viel wert. Ohne das hätte es dieses harmonische, schöne Gastspiel von 1899 Hoffenheim in Mannheim nicht gegeben. Und wie schon gesagt, vor dem Hintergrund appelliere ich einfach nur, vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass bald Weihnachten ist, einfach daran, uns diese Minimalzusage einfach zukommen zu lassen, dazu zu stehen und das wäre mein dringlichster Wunsch hier von dem heutigen Gespräch, wobei ich natürlich nicht davon ausgehe.
Dr. Scharrer, sind Sie besorgt, was die Außendarstellung, die Sie gerade angesprochen haben, alles, was wir jetzt über Waldhof beschrieben haben, und jetzt wird er noch, es kommt ja alles negativ vorbei. Sind Sie denn nicht besorgt, wenn schon ein Investor wohl ein bisschen Rückzieher gemacht hat, das ist ja ein bisschen wirklich von mir, kennen glaube ich, sind Sie denn nicht besorgt?
Besorgt
ist. In alle drei Tagen berichtet steht, egal was hier vorne gerät. Die zwei Persilius-Mitglieder sollen zurückgehen, den anderen wieder reaktiviert worden und der andere zurückgehen. Da muss man doch besorgt sein.
Also besorgt ist zu blind ausgedrückt. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin bestürzt natürlich die Situation bei Waldhof Mannheim. Noch einmal, und es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie Gespräche angebahnt haben oder schauen, sondern wir führen konkrete Gespräche und die kennen auch die wirtschaftlichen Zahlen, die nicht unbedingt die Interessenten umhauen. Ja, weil nochmal, wie schon dargestellt, der Verein verfügt über eine erstligataugliche Infrastruktur bis auf eine Rasenheizung, ja, und hat ein Jugendförderzentrum, alles wunderbar. Nur der Verein, das sage ich mal ganz offen, ist momentan sich selber am Zerlegen. Ja, und die wirtschaftlichen Zahlen eben sind so, wie sie sind, da gibt es auch nichts mehr umzureden, halt, ja, für die, was vielleicht in den letzten Monaten und Jahren getan worden ist. Das geht auch nicht mehr um die Vergangenheit aus meiner Sicht, sondern es ist ein Blick in die Gegenwart und die Zukunft dieses Vereins. Und natürlich ist das Wort Sorge wirklich ein bisschen gesund ausgedrückt, sondern ich merke es auch. Natürlich wollen die wissen, in was finanziere ich jetzt noch Geld? Ist der Verein morgen tot? Wer sind da die Personen? Das ist ganz klar, das ist ein normales Geschäft halt, ja, wenn es da Interessenten gibt. Und die stellen natürlich kritische Fragen. Und alles, was hier passiert und berichtet wird aus diesem Verein heraus, konterkariert natürlich in gewisser Art und Weise bestimmte Bemühungen, auch wenn man dann hier zuredet und sagt, es ist so und so und so, guckt euch nur die Hardfacts an. Aber es ist klar, keine Frage.
Hätten Sie als Berater noch nicht diese Pressekonferenz erinnert?
Ich glaube, es ging mir darum, und noch einmal, ich leite diese Pressekonferenz, keine Frage, aber es ging darum, bestimmte Fakten auf den Tisch zu bringen, was die Zahlen angeht. Für mich ist die eine Geschichte wirklich, wie der Verein dasteht. Weil da wurde immer viel gesagt, auch in letzter Zeit in der Presse, wenn wir da noch ein bisschen die Lücken stopfen und da ein bisschen Einnahmen noch generieren, dann wird es irgendwie über die Bühne gehen. Und für mich war wichtig, deshalb ganz klar die Gliederung, in den ersten Punkt, die Lage des Vereins in der Öffentlichkeit darzustellen. Das ist ja auch eine Chance. Jetzt lassen wir mal das ganze Rennspiel, um wer wie was wo eine Zusage gegeben hat, mal außen vor. Sondern wirklich ganz klar in der Öffentlichkeit darstellen, der Verein hat ein massives Problem.
Herr Scharrer, könnten Sie wegen der Daten vielleicht nochmal etwas präziser sein? Sie sagt, dass das Spielbetrieb bis zum Ende der Saison nicht aufrechterhalten. Wird denn überhaupt das erste halbe Spiel in der Rückrunde angegriffen oder ist das? Wann ist die Deadline? Wann müssen Sie wie viel Geld haben?
Es gibt ja eine Cashflow-Planung und ich hoffe, dass dazu muss ich auch was sagen. Die Cashflow-Planung basiert natürlich auf den Daten, die man bekommt und noch ermitteln kann. Der Verein hat bis jetzt, Stand heute, keine Jahresbilanz bis zum 30.06.2008, die wir eigentlich dem DFB vorlegen müssen. Das heißt, wir haben da einen Fristaufschub gebeten. Der Verein hat, Stand heute, keine betriebswirtschaftlichen Auswertungen vorgenommen der letzten Monate. Er weiß im Prinzip nicht genau, wie er auf dem Komma genau steht. Das heißt, die Zahlen und Fakten, die wir genommen haben, sind auf Szenarien gerechnet, halt, logischerweise. Und die Liquiditätsplanung, so wie sie heute vorliegt, jetzt sehen wir mal auch an, halt, dass bestimmte Einsparungen funktionieren, würde Stand heute bis März, April eine Liquidität aufrechterhalten. Das sage ich aber unter einem starken Vorbehalt. Ich kann nur mit den Zahlen arbeiten, die ich natürlich vorliegen habe, halt dementsprechend. Ich habe letzte Woche mit dem Steuerbüro gesprochen, genauso wie mit dem Abschlussprüfer und die haben sich natürlich auch in den letzten Monaten viel mehr Informationen gewünscht, halt, ja, und näheres Zusammenarbeiten, um überhaupt bestimmte Sachen zu erörtern. Und wie gesagt, das spricht allein für sich. Und wie gesagt, mal auf Ihr Thema. Darum geht es. Und darum habe ich auch gesagt, dass diese Pressekonferenz, was diese vereinsrechtliche Situation angeht, einfach ein wichtiger Punkt ist, weil es kursieren zu viele Gerüchte, was diesen Vertrag des Jugendförderzentrums angeht, dass die wirtschaftliche Situation angeht und da ein bisschen mal was stehen haben, da was. Ich glaube einfach, das, was heute drinsteht, allein zu diesem ersten Teil, spricht für sich und spricht leider schlechte Bände.
Aber also nochmal ganz kurz, die Einschränkungen möchte ich gerne akzeptieren, dass Sie sagen, die Zahlen, wenn man keine Basis hat, kann man sich nicht bewegen, ist mir klar. Aber trotzdem, Sie müssen doch ungefähr sagen können, wir müssen im Februar aufhören, im
März. Ich sage ja, im März, April ist die Liquidität erhalten worden, okay. Ist erhaltbar, unter der Voraussetzung natürlich, dass das Darlehen, der Restbetrag des Darlehens ausgezahlt wird.
Und wenn der nicht ausgezahlt wird?
Dann können Sie sich runterrechnen bis Anfang Februar, Mitte Februar. Okay.
Nur ganz kurz, ja, weil das hier im Handout steht, aber mündlich nicht gesagt wurde. Sie haben eben auch nochmal darauf hingewiesen, dass wir die letzten Monate keine betriebswirtschaftliche Auswertung gab, keine Bilanz gab. Im Handout steht, dass es klares Verschulden des Herrn Leid sei. Ja? Ist das so? Bestätigen Sie das hier auch nochmal mündlich?
Ich sage ganz offen und ehrlich, die Verantwortung liegt bei mehreren Personen, weil ein Verein kann sich nicht rausziehen und sagen, eine einzelne Person ist verantwortlich. Ich sage auch offen, das ist eine Verantwortung, das besiegt uns am Ende. Auch wenn eine einzelne Person da vielleicht in der Weise die Hausaufgaben nicht gemacht hat. Aber noch einmal, das ist wie ein Konzern. Wenn ein leitender Angestellter eben nicht funktioniert, seine Aufgaben nicht macht, am Ende des Tages muss eben auch die Geschäftsführerin den Kopf hinhalten und sagen, okay, da haben wir unsere Kontrollaufgaben versorgt.
Dementsprechend haben wir auch die Konsequenz gezogen und jetzt reagiert. Und wie gesagt, mit dem Herrn Scherer, ein Profi, der auch eine Bankausbildung am Anfang seiner Berufsausbildung gemacht hat. Und wir hoffen uns da einfach eine weitere Professionalisierung.
Was wolltest du erst sagen? Ich wollte, was heißt eigentlich nach einer Mahnung und Fristsetzung wurden am Dienstag 80% der Löhne, der Spielergehälter, was für Löhne? Oder hat das was mit den 500.000 Euro zu tun?
Das hat was mit den eingefrorenen Treuhandmitteln zu tun. Mit dem eingefrorenen Darlehen, von dem Herr Dr. Schauer auch gerade gesprochen hat.
Und an wen wurde das bezahlt von dem Treuhänder?
Das wurde dann von dem Treuhänder unmittelbar an die Spieler ausbezahlt.
Also sind 400.000 Euro, die haben sie bekommen.
Können die Ihnen das sagen, Herr
Tönzmann? Ja, Sie haben ja selbst gesagt, Sie hätten keinen Zugriff. Könntest du nur Schall und Sparer
erreichen? Naja, wir haben natürlich korrespondiert mit diesem Treuhänder und ihn auf unsere Rechtsauffassung hingewiesen, dass das in unseren Augen rechtswidrig ist und haben den Fristgesetz widrigen, falls wir eine einstweilige Verfügung am Dienstag letzte Woche rausgehauen hätten und dann ist das Geld geflossen. Wie gesagt, unter welchem, wer jetzt dafür verantwortlich ist, das müssen Sie...
Also es kommt auch nicht mehr darauf an, wer für was wir verantwortlich ist.
Also haben Sie
das
viel
geht allein darum, hier diesen Verein, ich sage mir jetzt wirklich... Mal knallhart
den Jeder Spieler hat gegeben, herzlichen Beispiel, wenn Gehalt
zu bringt doch nichts, er geht doch kurz
spielen. Aber haben Sie 400.000 Euro erhalten von diesen, nehme ich mal an, dann von den 500.000? 80%.
Also müssen Sie den Treuhänder fragen. Wie gesagt, er hat mir bisher auch keinen Einblick in dieses Konto gewährt.
Aber ich würde wissen, dass Sie den Spieler. Die sportliche Situation ist jetzt nicht mehr so. Man kann ja nicht sagen, ich gebe alle ab, Spieler für viel und dann.
Natürlich, man kann auch versuchen, die Personalkosten im Spielbetrieb zu reduzieren durch Abgaben von Spielern jetzt in der Winterpause. Und da wir, wie gesagt, die an den einen oder anderen Kriterien haben, könnte man dadurch natürlich auch einiges einsparen. Und dann muss man natürlich auch im Gegenzug auch ganz klar die Saison, das Saisonziel revidieren und dann um den Klassenerhalt mitspielen. Ja, aber das ist natürlich auch eine Option. Also wenn bevor alle Schritte reißen, müssen wir eben radikal uns jetzt von Spielern trennen, als neues Saisonziel den Klassenerhalt ausgeben und eben kleinere Brötchen backen. Das ist doch ganz klar. Ganz klar. Ganz klar.
Ich habe noch eine Länge.
Ist das Jugendförderzentrum in seiner Existenz, die es ja noch nicht so lange gibt, möglicherweise auch gefährdet?
Ja gut, also ich sag mal so, das Jugendförderzentrum wird ja schon zum größten Teil genutzt, indem nämlich die beiden neuen Kunstrasenplätze genutzt werden. Und ich gehe auch davon aus, dass das Multifunktionsgebäude demnächst eingerichtet wird und dann auch voll betriebsfähig ist. Also es ist, jedenfalls fehlt da nicht mehr sehr viel. Es ist fast alles bezahlt. Es ist noch ein geringer, meines Wissens ist sogar alles bezahlt. Eventuell ist noch ein geringer, niedriger, sechsstelliger Betrag offen. Aber dass das Zentrum genutzt werden kann demnächst, ist vollkommen klar. Und wenn Sie jetzt darauf abzielen, auf den Betrieb durch den Verein Angriff ins Leben, gut, natürlich, der ist natürlich schon in Gefahr. Nur die Jugendabteilung des SV Waldhof Mannheim hat 100 Jahre tolle Geschichten geschrieben. Und die Jugendabteilung des SV Waldhof wird auch ohne Angriff ins Leben weiterhin eine gute Zukunft haben und die Mannheimer Talente nach oben bringen.
Wenn der Verein insolvent ist, wie soll das dann gehen?
Ja gut, dann wiederum nicht, aber ja, er wurde fragte ja sicher danach, ob es noch darüber hinausgehende Gefahren für das Jugendförderzentrum gibt. Klar, eine Insolvenzgefahr ist immer eine universelle Gefahr für ein Unternehmen. Die betrifft jeden Bereich, ganz klar.
Ich habe zum Abschluss noch eine Frage noch, Herr, wenn Sie Journalist wären jetzt, so wie wir, was würden Sie schreiben jetzt als Fazit hier? Was schreibt man dann über den SV Waldhof?
Ja gut, ich würde schreiben, Nöll erhebt schwere Vorwürfe gegen Dietmar Hopp. Ja. Oder ja, das ist die Wahrheit, natürlich.
Aber zum Beispiel. Stimmt, vielleicht auch mal abschließend fragen.
nochmal zur finanziellen Situation. Also, das Präsidium ist angetreten am 2. Oktober 2007, zum heutigen Tage. Allein die Darlehen von Herrn Hopp, die glauben sich ja, wenn ich es richtig verfolgt habe, 1,2 Millionen Euro oder vielleicht sogar mehr. Das heißt, der Schuldenstand des Vereins war summa summarum bei 1,5 Millionen Euro als Präsidium angetreten. Innerhalb eines Jahres hochgerechnet sind wir jetzt bei knapp 3 Millionen Euro Verbindlichkeiten. Ist das richtig?
Gut, das kann man ja so nicht sagen. Also wir haben ja, wenn wir gesagt haben, wir haben das den Verein übernommen, 1,5 Millionen Euro Altverbindlichkeit, dann waren das die alten Verbindlichkeiten. Darauf kam aber ein bereits unterzeichneter, mit validen Verträgen unterlegter 2,4 Millionen Euro Etat, sodass man an dem Tag, als wir das Präsidium übernommen haben, faktisch Schulden in der Größenordnung 3,5 bis 4 Millionen Euro hatten. Ja.
Also,
ist dann immer eine Frage von Gewinn- und Verlustrechnung, wie sich dann im Nachgang das auf den Stand der Altverbindlichkeiten im nächsten Jahr vor Abschluss des neuen Etats darstellt. Aber wie gesagt,
also Darlehen sind, in welcher Höhe Darlehen sind ja Verbindlichkeiten?
Ja.
Auch wenn es zinslos oder Stunden sind, sind ja Verbindlichkeiten. In welcher Höhe sind Darlehen geschlossen?
Also im Moment ist der Stand der Altverbindlichkeiten, liegt der festen Altverbindlichkeiten liegt zwischen 1,9 und 2 Millionen Stand heute, also mit Abschluss des abgelaufenen Geschäftsjahres.
Und da ist jetzt laufend noch was dazugekommen?
Was jetzt in diesem Geschäftsjahr dazukommt, kann man jetzt noch nicht voraussagen. Aber bis 30.06.08 kamen auf die 1,5 Millionen Euro Verbindlichkeiten nochmal 500.000 dazu. Aber wie gesagt, bedingt durch das abgelaufene Geschäftsjahr und an dem Etat hat das amtierende Präsidium nichts zu beigetragen. Also haben wir praktisch, wenn Sie so wollen, bereinigt 2 Millionen Euro an Altverbindlichkeiten.
Da kommt natürlich die laufende Saison dann irgendwann.
Und die laufende Saison sich jetzt noch darauf auswirkt, das ist wirklich reine Spekulation zum
jetzigen Zeitpunkt. Aber keine Spekulation ist, dass bis jetzt 1,2 Millionen Euro an Darlehen bezahlt worden sind an den Verein. Wie das am Ende des Jahres dann geschäftlich finanziell aussieht, ist etwas anderes, aber die Summe ist ja geflossen.
Ja, okay. 200.000 Euro davon waren zweckgebunden, wie gesagt, für das Stadion, um eine Finanzierungslücke in dem Stadionprojekt zu schließen.
Ich hätte auch noch eine Frage. So, wenn ich mir das alles so anschaue, habe ich so ein bisschen das Gefühl, man streitet sich da eigentlich um einen Punkt, der gar nicht recht streitenswert ist, weil der Herr Hopp natürlich ganz gern ein bisschen die Finger drauf hat auf das Jugendzentrum, wo er sein Geld reinsteckt. Wir können es im Prinzip sowieso gar nicht bezahlen. Selbst wenn wir ein gutes Verhältnis zum Herrn Hopp hätten, abgesehen davon, wenn wir ein schlechtes Verhältnis hätten, würde es uns gar nicht mehr geben. Lohnt sich der Streit dann eigentlich hier um das Jugendförderzentrum?
Ja, das Jugendförderzentrum, ich habe es eingangs erwähnt, spielt eine Rolle in künftigen Lizenzierungsfragen.
Aber kann man sich da nicht irgendwie einigen? Ich meine, das muss ja dem Herrn Hopp auch klar sein, dass das für uns allein aus Lizenzierungsgründen wichtig ist. Ich habe ein bisschen ein Problem, dass ich das Gefühl habe, man streitet eigentlich um Sachen rum, die wir uns gar nicht leisten können, dass wir uns streiten. Also wir als SV Waldhof.
Gut, wie gesagt, ich gehe nach meinem Verständnis, hätte es eine Entschuldungszusage gegeben müssen, die jetzt auch hätte erfüllt werden müssen aus meiner Sicht. Und dann würde das Jugendleistungszentrum natürlich uns erheblich weiterhelfen in Zukunft. Und es ist auch praktisch so, es ist ein ganz wesentlicher Vorteil, Wettbewerbsvorteil, der uns interessant macht für überregionale Investoren.
Ja, aber unsere Hände sind doch gebunden. Wir können es ja gar nicht, wenn wir uns mit dem Herrn Hopp jetzt streiten, können wir es ja sowieso nicht weiterführen. Was haben wir dann für einen Vorteil davon für zukünftige Investoren? Gar keine.
Ja gut, was soll ich jetzt nach Ihrer Vorstellung machen? Soll ich jetzt zurückdrehen?
Nein, aber ich ganz im Gegenteil. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass Sie die Gelegenheit nutzen. Ich denke, an allen Seiten sind beteiligte, intelligente Personen. Ihnen unterstelle ich sowieso nicht, dass Sie nicht das Interesse des Vereins vertreten. Ganz im Gegenteil. Ich weiß, dass Sie ein leidenschaftlicher Anhänger des Vereins sind. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass die beteiligten Personen sich zusammensetzen und eine sinnvolle Lösung dafür finden. Und ich glaube, die kann es geben. Also wenn ich mir den Vertrag so durchschaue, ich kann es durchaus verstehen, dass der Hopp jetzt nicht unbedingt sein Geld nur zum Fenster rausschmeißen will und nicht Einfluss drauf nehmen will, wie das hinterher gelaufen wird. In der Vergangenheit konnte er oft genug sehen, nicht bei Ihnen im Präsidium, aber vielleicht schon vorher, dass Gelder irgendwo hingeflossen sind, die vielleicht nicht so geplant waren. Von daher ist es doch nicht ganz so abwegig, dass er da ein bisschen den Finger drauf halten will.
Ja, Klar, aber wie gesagt, wir hatten noch bis jetzt ein freundschaftliches, kooperatives Verhältnis, wo ich ihm immer wieder, wenn er gesagt hat, mach das oder kannst du nicht diesmal sofort alles abbiegen und stehen lassen. Und deswegen, ich habe gar nicht verstanden, wieso auf einmal mit solchen Mitteln da agiert werden und vertragliche ich irgendwelche Dinge machen sollte. Und wie gesagt, die 2,2 Millionen Euro angebliche Gegenleistung tauchen in dem Vertrag nicht auf. Es wäre also wieder etwas, wo ich mich auf eine mündliche Zusage verlassen hätte, wenn ich diesen Vertrag unterschrieben hätte.
This is Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof Mannheim.